Sebastian, kennst du die Pizza Connection?
Ich kenne die Pizza Connection und habe gerade auch übrigens Pizza gegessen, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Wir werden gleich über die Pizza Connection reden. Wir werden über die Pasta Connection reden. Wir werden über 2017 beziehungsweise auch 2018 reden und wir werden über Sex reden.
Da sage ich ein dreifaches Hussa drauf.
Husser.
Hussa!
Was
Also
war es nicht
dreifach.
Wasser?
Also es stand in der Übersetzung stand Hussa, aber ich weiß der Geier, wer es übersetzt hat, ne? Das wird auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder?
Ich würde sagen, ja, klar, natürlich.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zur einzig wahren Elefantenrunde der deutschen Medienlandschaft auf unserem Politik-Panel heute.
Törö, Andreas Dom.
A.K.A. Benjamin Blümchen, da bin ich jetzt übrigens Pro, ja. Also wenn du Fragen hast, ich bin da jetzt Pro. Ich habe nur ein Problem, das sage ich dir vorab. Ich kenne sehr viele Anfänge von Benjamin Blümchen-Folgen, weiß aber nicht, wie eine einzige zu Ende geht. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden heute über vieles sprechen, unter anderem auch über Star Trek Lower Decks. Da gibt's nämlich eine neue Folge, die einen besonders elaborierten Namen hat. Where Pleasant Fountains Lie heißt sie auf Englisch. Noch schöner ist es eigentlich auf Deutsch, wo die lustigen Quellen liegen. So.
Dazu später mehr.
Dazu später mehr. Vorher müssen wir über andere Dinge reden, weil heute ist ein bedeutsamer Tag. Es ist der 26.09.2021. Das ist der Tag der Bundestagswahl. Und die ist gelaufen, es ist 21.36 Uhr, das heißt, wir wissen auch seit geraumer Zeit ungefähr, wie die ersten Hochrechnungen aussehen. Und das, was das gefühlsmäßig mit uns macht, also dieser Tag, das wollen wir gerade mal mit euch besprechen und deswegen sind wir heute auch live. Was euch nicht interessiert als diejenigen, die ihr diesen Podcast als Podcast hört, aber nur damit ihr wisst, warum wir vielleicht das ein oder andere Mal mit Menschen interagieren, die ihr weder sehen noch hören könnt.
Absolut richtig. Und Sebastian, ich möchte dich zum Anfang dieser Sendung fragen, wie geht's dir?
irgendwie so unbestimmt, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen, es ist so ein bisschen unbestimmt, aber es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe, nämlich Unbestimmtheit. Und das macht mit mir gerade gar nicht so richtig viel. Also Ich bin so ein bisschen enttäuscht darüber, dass es kein Knaller, Wahnsinn, so Überraschungs, alles ist anders Ergebnis ist. Also egal, wie auch immer dieses ausgesehen hätte, ja, aber ich hätte gerne.
Aus ein Stück weit in Berlin, aber gut.
Ja, aus ein Stück weit in Berlin, ja, aber Berlin ist ja nun mal nicht Deutschland, wie wir jetzt festgestellt haben. Das heißt,
schauen Sie, Berlin ist nicht Deutschland. Entschuldigung.
Ja. Es ist so ein bisschen, also es ist das passiert, was ich befürchtet habe, was passiert, weil spannend wird es offensichtlich erst, wenn es in die Koalitionsverhandlungen oder in die Sondierung, wie man ja so schön sagt, also das, was vor den Koalitionsverhandlungen passiert, in die Sondierung geht. Die Sondierung wird, glaube ich, außerordentlich spannend. Ich hatte gehofft, dass dieser Wahlabend deutlich spannender wird, aber was nicht ist, ist halt irgendwie nicht, ne?
Aber wir haben ja schon auf Twitter bekannt gegeben, dass wir jetzt gleich die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen schon verkünden werden. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir dafür sehr, sehr geeignet sind, denn wir sind ja quasi an der Quelle der Macht.
Ne? Ja.
Wir sind Luftlinie ungefähr, sagen wir mal, 30, 40 Kilometer von Bonn entfernt.
Ja.
In Bonn hat alles angefangen. Die
alles.
Geschichte dieses Abends hat in Bonn angefangen, so viel kann man sagen.
Ja.
Ein Stück weit auch in Wermelskirchen, aber dazu später mehr. Und wir müssen das jetzt mal so ein bisschen einordnen. Ich finde, wir sind auch unseren HörerInnen so ein bisschen eine Einordnung schuldig, denn es ist ja unfair, wenn wir quasi Herrschaftswissen haben, was die anderen nicht haben. Deswegen finde ich, sollten wir das mal so ein bisschen einordnen.
Absolut, und dazu wird es passenderweise noch das 1x1 Farbenlehre geben und wenn wir damit irgendwie emotional durch sind, dann reden wir vielleicht auch über Star Trek. Vielleicht der Hinweis heute mal an geeigneter Stelle, nämlich am Anfang dieses Podcasts. Es gibt Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast in 4 Monaten hört, wo schon lange klar ist, dass Westerwelle Kanzler ist. Wie heißt er noch gleich?
Schwieriger Satz? Schwieriger Satz. Schwieriger Satz. Sehr schwieriger Satz.
Wie heißt
auch der war in Bonn, aber schwieriger Satz.
Stimmt, aber wobei, also er hatte immer ein Stückchen in meinem Herzen, finde ich. Also er wäre ja, also mehr als der andere gelbe Zwerg, der da jetzt seit geraumer Zeit an der Spitze dieser Partei hält. Aber das ist ein Thema, auf das wir vielleicht noch
kommen. Du meinst der Klon des jungen Wolfgang Kubicki.
Hey, so habe ich das auch nie betrachtet.
Hast du mal Bilder vom jungen Wolfgang Kubicki gesehen?
Nee, aber hast du mal Bilder gesehen vom jungen Lindner?
Doch, habe ich. Ich habe also dieses Video gesehen, wo er noch Schüler war. Aber ja. Der junge Wolfgang Kubicki, ich werde jetzt gleich mal ein Bild in unsere Schattenredaktion posten, wenn die es nicht schon bis dahin schon lange gemacht haben. Das zieht hier tatsächlich ein bisschen die Schuhe aus.
Ich bin gespannt.
Ja, Moment. Ich werde sofort dir die Auflösung quasi meines kurz beschriebenen Vergleichs werde ich dazu posten. Folgendermaßen.
Geil. Das ist ja echt spooky.
Das ist sehr, sehr beängstigend. Der junge Wolfgang Kubicki sieht original aus wie Christian Lindner. Und zwar wirklich 1:1.
Das heißt, so lange bleibt uns Lindner noch erhalten. Ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass es irgendwann, dass es dann irgendwann doch vorbei ist, aber es ist ja unfassbar.
Ich glaube, Christian Lindner ist jünger als du, richtig?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber ungefähr. Also, oder zumindest gleich.
Ja, ich glaube, er ist ein ähnlicher Jahrgang, das glaube ich schon, ja.
Ja. Ja, auch danke, dass du fragst. Also ich muss auch mal sagen, wie ich mich fühle. Das ist so. Ich bin gar nicht mehr so indifferent, wie ich vielleicht noch um 18 Uhr war. Ich war relativ glücklich heute. Ich hatte heute meine Wahl. Also ich liebe es ja zu wählen. Ich liebe es auch ins Wahllokal zu gehen.
Ja, ich finde es auch schön.
Gut an.
Ja.
Begrüße dann alle Leute da staatsmännisch und sage, guten Tag, ich werde heute Macht verleihen. Und dann mache ich mein Kreuzchen, gehe dann noch zum Bäcker, hole eine große Ladung Kuchen, die jetzt aufgegessen neben mir liegt. Und
wie kann eine Ladung Kuchen aufgegessen neben dir liegen? Wenn sie aufgegessen ist, ist sie doch weg, oder?
Ja, aber die Packung steht noch hier.
Ach so, alles klar. Verstehe ich.
Kann man ein Geräusch machen. So, ja. Das war die Kuchenpackung. Und für mich ist das so ein kleiner Feiertag. Ich liebe das, diesen Job zu haben quasi in diesem Land.
Ich mag es auch gerne. Also ich mag es auch gerne. Bin dann immer so ein bisschen irritiert darüber, wo diese ganzen Leute herkommen, die ich sonst nie sehe in diesem Feld hier. Das finde ich immer ganz spannend so. Aber irgendwie ist es auch schön. Es hat immer so ein bisschen Volksfeststimmung ist vielleicht übertrieben, aber alle stehen so rum und unterhalten sich miteinander und irgendwie ist es nett. Also ich finde es auch irgendwie immer ganz, ganz nett und ich bin mit meinem kleinen Sohnemann da hingegangen und ja, das ist auch schön. Dann kann man schon mal irgendwie die Grundzüge der Demokratie teilen. Mhm. Und es ist ein, also ich finde es auch, ich mag's, ich wähle auch sehr gerne aktiv quasi dann hier so in der Schule oder sowas. Ne? Also ich bin auch kein Freund der Briefwahl tatsächlich.
Nee, nicht.
Genau.
Ich finde sie nicht undemokratisch, wie so ein paar Populärstimmen das sagen, aber
überhaupt nicht.
Ich bin auch kein großer Freund davon, weil ich einfach diese. Es hat gerade jemand in unserer Schattenredaktion das Hochamt der Demokratie genannt. Vielen Dank,
schön. Schönheit. Ja.
Das ist ein schönes Wort. Man hat wirklich das Gefühl, man begeht ein Hochamt. Und jetzt in dieser Zeit, in der die Säkularisierung Deutschland ergriffen hat, wie vielleicht noch nie zuvor, ist vielleicht das Hochamt tatsächlich kein kirchlicher Begriff mehr, sondern es ist tatsächlich ein Begriff innerhalb der Demokratie, innerhalb des Staatsmännischen, des Staatswesens.
Ich hoffe nur, dass es keine Glaubensfrage wird, ob Demokratie wirklich irgendwas bewegen kann in Ländern, wenn wir da irgendwie zu sehr abdriften, dass wir glauben müssen an die Demokratie. Also irgendwie müssen wir ja an die Demokratie glauben, ein Stück weit, ne? Also ja, aber ich hoffe, dass sie sich quasi auch selber beweist, ihre Existenz auch selber beweist, womit verschiedene Dinge in der Kirche ja Schwierigkeiten haben.
Hoffentlich. Und wenn man dann, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter über meine Gefühle rede, um 18 Uhr, fühlte ich mich dann sehr indifferent, weil ich nicht genau wusste, was ich mit diesem Ergebnis anfangen konnte. Mhm. Ich habe mich erst sehr gefreut, weil ich dann 20% CDU gesehen habe. Dann kamen aber noch 5 dazu, die es diesmal sehr, sehr spannend gemacht haben und dann quasi immer die CSU-Ergebnisse noch extern aufgelistet haben und dann erst zusammengerechnet haben. Das hat mich ein bisschen irritiert. Und ehrlich gesagt bereue ich meine Stimme jetzt mittlerweile nach den ersten Interviews. Deswegen fühle ich mich jetzt relativ schlecht, muss ich sagen.
Du bereust deine Stimme tatsächlich. Aha, das ist ja interessant.
Ja, ja.
Es gibt ja ein Wahlgeheimnis, ne? Aber in welchem Fall würdest du denn deine Stimme bereuen?
Ich bereue meine Stimme, weil ich tatsächlich, also es gibt ja ein Wahlgeheimnis und ich muss trotzdem sagen, als jemand, der aus der Region Aachen kommt, weiß ich natürlich, was, beziehungsweise auch aus NRW kommt, weiß ich natürlich, was einen mit einem Armin Laschet als Regierungsvorsitzender erwarten würde. Und deswegen ist das natürlich etwas, was ich nicht möchte. Das ist ja völlig klar. Ich meine, das ist objektiv falsch, wie man weiß.
Es ist objektiv völlig falsch, natürlich. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man in NRW lebt und grob mitbekommen hat, was mit dem Hambacher Forst passiert ist, zum Beispiel, ne?
Zum Beispiel. Unzählige Beispiele.
Aber allein da, ich finde, da gibt's gar kein richtig, also irgendwie gibt's da kein richtig und falsch. Also ich finde, das ist so ein Thema, da gibt's kein richtig und falsch, sondern da gibt's eigentlich nur eine Position, auf der man wirklich stehen kann. Und Herr Laschet hat bewiesen, dass man da aktiv gegengreifen kann.
So, aber leider, es gab ja vor ein paar Jahren die Landtagswahlen in NRW, in der Herr Laschet sehr, sehr erfolgreich mit Herr Lindner eine Koalition ausgehandelt hat und einen Monat später ist Lindner in den Bund gewechselt und hat
das hat er nicht erwähnt, heute den Elefanten.
Joachim Stamp und Yvonne Gebauer die FDP NRWs überlassen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht so richtig.
Auf jeden Fall war er weg, das heißt, ist erstmal, finde ich, gar nicht so schlecht. Egal, ja.
Die Spuren der nun kommenden Koalition führen offensichtlich in ein Bonner Restaurant, in dem damals Bündnisse gegen die Regierung Helmut Kohl getroffen worden sind, aber Bündnisse, die durchaus aus der CDU und aus den Grünen heraus entstanden sind. Und die Spuren führen nach Wermelskirchen, wo tatsächlich ein junger liberaler Abgeordneter schon sehr, sehr früh sich anschickte, bundesweit Karriere zu machen, Abgeordneter, der heute das Zünglein an der Waage spielen wird. Zumindest wird es so von den Medien hochstilisiert. Und leider hat sich jetzt innerhalb dieser ersten Interviews schon etwas rauskristallisiert, nämlich Wermelskirchen. Herr Christian Lindner aus Wermelskirchen.
Das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch, dass er hier irgendwo aus der Nähe, aber Wermelskirchen wusste ich nicht.
Hat sich jetzt schon in diesen anfänglichen Gesprächen etwas rauskristallisiert, nämlich dass die FDP und die CDU sich zusammengefunden haben und jetzt sehr, sehr stark darum werben, doch eine Jamaika-Koalition zu machen. Und quasi jetzt schon in der Rolle sind zu sagen, die Grünen müssen sich uns anschließen, um staatsmännische Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn die FDP von vornherein ausschließt, mit der SPD zusammenzuarbeiten, schicken sie sich gerade an, und das liegt daran, dass Herr Lindner und Herr Laschet natürlich Best Friends Forever quasi sind, dann ist die Frage, wer einknickt. Und am Ende werden, so habe ich gerade das Gefühl, Frau Baerbock, aber vor allen Dingen Herr Habeck einknicken und im Endeffekt Laschet zum Kanzler machen. Und deswegen bereue ich doch sehr, sehr meine Stimme.
Also mir war schon bewusst, dass das passieren kann, ne? Und dass es auch mit meiner Stimme passieren kann. Ich finde Szenario 2, was du gerade geschildert hast, immer noch besser als das, was wir bisher hatten. Auch wenn ich tatsächlich auch unerträglich finde, den Gedanken, es ist so eine Abstufung, weißt du? Wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet. Wir müssen irgendwie gucken, dass es Laschet wird in der Union und nicht Söder, weil das wäre der Untergang des Abendlandes so. Und das wäre das so was auch immer.
Ja, aber wir haben das ja gesagt, weil wir Laschet alle unterschätzen. Laschet hat aber seit jeher macht er Wahlkampf quasi wie Boris Johnson. Macht eine besonders bescheuerte Frisur, alle halten ihn für einen Idioten. Und deswegen nimmt ihn im Endeffekt keiner ernst.
Aber andere sagen, er ist authentisch. Also es gibt
authentischer Idiot.
Ja, ja, von mir aus. Aber es gibt viele Leute, die sagen, der sagt halt, was er lenkt. Und bei dem weißt du immer, wo du dran bist. So.
Ja, genau. Das ist wie Boris Johnson. Genau. Immer ungeschickt. Und das tut mir leid, auch das heute, das war ja durchaus eine Inszenierung, diese Nummer mit dem Wahlzettel. Ne? Das ist ja nicht unabsichtlich passiert.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Aber um das noch ganz kurz anzuschließen, ich glaube da tatsächlich noch nicht so ganz hundertprozentig dran, weil ich. Also was Annalena, ich habe nicht die ganze Elefantenrunde geguckt, aber das, was Annalena Baerbock gesagt hat, ist ja auf die Frage, auf die dämliche Frage, wie ich finde, und wann sind denn die Koalitionsverhandlungen durch, hat sie ja gesagt, das dauert halt so lange, wie es dauert, weil es ist ein demokratischer Prozess und wir haben den Auftrag von Wählerinnen und Wählern bekommen, unsere Politik umzusetzen und zwar auch so umzusetzen, dass wir dahinter stehen können. So, und wenn das lange dauert, dann dauert das eben lange, während alle anderen irgendwie so gesagt haben, so wir werden vor Weihnachten fertig. So, wo ich denke, ja, okay, ist ja schön, wenn ihr vor Weihnachten fertig werdet, aber es geht ja um was anderes. Es geht ja darum, dass dieses Land in den nächsten 4 Jahren irgendwie ordentlich regiert wird und zwar mit den Mehrheiten und mit den Stimmen und mit den Ideen, die das deutsche Volk quasi euch mitgegeben hat. Also, ne, ihr habt ja einen Auftrag von uns bekommen, so. Und insofern ja, glaube ich noch nicht, dass sie sich schnell abspeisen lassen von einem FDP-CDU oder FDP-Unions-Dings. Und ich glaube auch, dass sie da nicht einfach einknicken und die SPD auch nicht da kampflos aufgibt. So, also ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, die Frage ist immer, ob es den Leuten irgendwie darum geht, dieses Land zu gestalten oder dieses Land zu regieren. So. Und ich sehe doch bei bestimmten Parteien eher die Tendenz, auf jeden Fall dieses Land zu regieren. Und ob dann Gestaltung dabei rausspringt, das sehen wir dann auf zweiter Ebene. Und das wird, glaube ich, deswegen leicht passieren. Ich meine,
ich habe
Angst.
Wir haben einen massiv geschwächten Laschet. Also in der Präsidiumssitzung morgen will ich echt nicht dabei sein. So, ne? Also der Söder wird den, glaube ich, komplett auseinandernehmen. So, also das ist das schlechteste Ergebnis der CDU ever. Ja.
Und ja, aber Laschet wird sagen, ich habe uns aber die 11% der FDP ja schon gesichert. Deswegen ist es ja alles kein Problem.
Ja, I don't know.
Außerdem, wie gesagt, googelt Pizza Connection. Und zwar Pizza Connection Bonn, ne? Nicht das Spiel, das ist auch bestimmt gut, aber Pizza Connection Bonn. Auch da hat Armin Laschet als junger Bundestagsabgeordneter schon mit bestimmten Personen von den Grünen, auch teilweise Leuten der Grünen, die jetzt noch in der Partei ordentlich was zu sagen haben, hat er da bestimmte Ränkeschmiede gemacht, hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ein iranischer Staatschef gegen den Wunsch von Helmut Kohl nicht im Bundestag sprechen konnte. Da hat er als junger Abgeordneter quasi gegen den Wunsch von Helmut Kohl gestimmt und hat sich damit natürlich gewisse Seilschaften gesichert. Das ist natürlich die Geschichte von Armin Laschet grundsätzlich, dass er innerhalb von Seilschaften extrem zusammenhängt und dementsprechend von vielen Leuten auch abhängig sein wird, wenn er jetzt an die Macht kommen wird, was ich leider voraussehen werde. Voraussehe. Und deswegen
ist es schwierig. Ich glaube, also ich kann nachvollziehen, warum du das sagst, was du sagst, aber ich glaube es noch nicht. Und ich sag dir auch warum, weil ich glaube, dass ein Teil dieses Landes ein Wechsel, eine Politik, ein Stilwechsel wollte und ein Teil dieses Landes deswegen Grün oder SPD gewählt hat, weil sie was Neues wollten. Das klingt ein bisschen albern, dass man SPD wählt, wenn man was Neues wählt. Also das SPD, ich glaube, die Grünen hätten deutlich mehr Stimmen bekommen, wenn plötzlich Olaf Scholz nicht so eine Schnitte gehabt hätte oder die SPD nicht so aufgeholt hätte. Ich glaube, dann hätten wir möglicherweise die Grünen auch über 20% gesehen, weil, glaube ich, der Wunsch nach einem Neuanfang da ist. So. Und
in diesem misogynen Land mit einer Haus- und Hofpostille der Mächtigen, die auch misogyne Wahlkampfführung völlig unterstützt hat. Ich bin mir nicht so sicher.
Aber guck dir die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft an. Also wer hat, ne, also es hat ja was mit Demografie zu tun, dass derjenige oder diejenigen wählen, oder dass, ne? Also ich glaube, die alte Leute oder ältere Leute bestimmen das, was in der Politik passiert. So, ne? Also ne, wenn du die größere Wählerschaft, der größte Teil der Wählerschaft ist 60+. Aber ich glaube, alle, die da drunter sind oder ein größerer Teil von denen, die da drunter sind, die wollen was Neues, die wollen was Progressives, die wollen nach vorne, die wollen Ideen, die wollen Konzepte, die wollen Klimaschutz, die wollen halt Leute, die anpacken. Und ich glaube, das wiederum haben die Grünen verstanden, weil das ist ja auch deren Zielgruppe. Die haben nur das Problem, dass die alten Säcke die Grünen nicht wählen. So. Und ich glaube, das haben die Grünen verstanden. Und ich glaube, dass die auch wissen oder hoffentlich zumindest ahnen, also sie werden es wissen, dass wenn sie jetzt zu schnell oder mit einem zu hohen Preis auf die CDU sich einlassen oder auf die Union sich einlassen und dann auch noch auf die FDP, wobei da gibt's ja durchaus auch Berührungspunkte, aber vor allen Dingen auf die Union sich einlassen mit so einem, mit einem Kanzler Laschet, der für Industrie und Braunkohle steht wie nichts anderes eigentlich, dass sie dann nicht nur diese 15%, die sie jetzt haben, zementieren, sondern das wahrscheinlich auch noch schlechter wird. Und ich glaube, das werden sie nur in allergrößter Not machen. Ich glaube, das werden sie wirklich nur machen, wenn sie alles andere, die machen sich damit kaputt.
Genau, das glaube ich auch. Ich sag dir aber auch, warum ich glaube, dass sie es trotzdem tun werden, weil sie glauben, dass ihr Markenkern in 4 Jahren immer noch so stark ist mit immer schwieriger werdenden Bedingungen durch den menschgemachten Klimawandel. Deswegen haben sie die Hoffnung, egal wie sehr sie sich jetzt aufreiben unter einer fürchterlichen CDU, das ist ja auch nicht die Merkel-CDU, das ist ja eine fürchterliche CDU, im Verbund mit einer neoliberalen, das ist auch keine liberale, sondern es ist eine neoliberale FDP, wenn sie in diesem Verbund, da werden sie sich aufreiben und da stimme ich dir völlig zu. Das wird sie ordentlich Stimmen kosten, aber sie setzen darauf, dass in 4 Jahren, dass ihr Kern immer noch so stark ist, weil der menschgemachte Klimawandel dann richtig drängt. Und deswegen, da hoffen sie auch drauf, dass sie dann mit einem Kanzlerkandidaten Laschet, den vielleicht die Bild-Zeitung auch eher mag, weil er keine Frau ist, dann irgendwie versuchen, den Kanzler zu stellen. Ich glaube nur, dass da sind sie dann fast schon zu selbstbewusst.
Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall, also das ist der wirklich spannende Teil. So, und das ist auch so ein bisschen der apokalyptische Teil. Nein, also wählt, oder ja, ihr habt ja schon gewählt, ne? Es ist auch völlig okay.
Ja, außer Leute in Berlin, die haben teilweise noch nicht gewählt. Die stehen noch vom Wahllokal.
Die stehen noch vom Wahllokal und warten darauf, reingelassen zu werden.
Ja, vielleicht ist der Marathon noch irgendwann vorbei. Ja,
die werden noch, werden dann noch Wahlzettel gedruckt. Nee, wir sind gleich fertig. Nein, aber ne, das ist natürlich hier alles nur die Ansicht zweier Menschen, die ich weiß gar nicht, ob die gleiche politische Meinung haben, aber diese vielleicht viele Deckungsgleichheiten haben. Ihr könnt natürlich auch völlig andere Auffassung sein und freut euch möglicherweise auch darüber, dass es mit der CDU weitergeht und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist Demokratie und diese 25%, die oder 24, was auch immer, die sind ja da und das ist völlig in Ordnung. So, also und wir gucken einfach, was draus wird.
Alles ist in Ordnung. Ja. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Wir sprechen hier gerade über unsere Gefühle. Vor allen Dingen spreche ich über meine Gefühle. Und meine Gefühle sind gerade nicht so gut. Und deswegen klingt das alles sehr, sehr negativ. Aber egal, wer dieses Land in den nächsten 4 Jahren regiert, die Welt wird weitergehen. Und wir werden weiterhin Podcast machen können. Gut, die einzige Partei, die das hätte verhindern können, die hat zwar laut ihrer Spitzenkandidatin gewonnen. Alle anderen sehen
zugelegt,
das.
Zugelegt, so, ja genau. Zugelegt sogar. Genau. Wenn man das rausrechnet, dann was rausrechnet? Was redest du denn? Man muss nur die Effekte bereinigen. Was für, hat's geregnet oder was? Ja, ist auch egal.
Wenn man die ganz Stimmen, die an die harten Nazis und Corona-Leugner gegangen sind, wenn man die zurechnen würde, genau, dann hätten wir sogar gewonnen.
Das ist so geil. Ja. Genau.
Okay.
Ja.
Alice.
Ja, es ist ein Trauerspiel, aber das ist also da übrigens, da verstehe ich keinen Spaß, ne, auch wenn das eine demokratisch gewählte Partei ist.
Nein.
Ihr könnt gerne Laschet wählen, so viel ihr wollt, aber bei den Pappnasen hört bei
auch
mir der
Spaß
auf.
Auch das ist
nicht
so cool, aber
nein, ja,
also nein, alles gut. Das ist eine demokratische Partei. Ich habe das Gefühl, und hier wieder sprechen wir von Gefühlen, sie hat einfach nicht mehr besonders viel anzubieten in unserer heutigen Zeit. Aber
jetzt, du redest jetzt von der CDU, hoffe ich. Ja?
Genau, ich rede von der CDU natürlich. Aber sie ist immerhin noch eine Partei, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und Frau Weidel hat als allererstes Interview nach der Wahl mal kurz das Verfassungsgericht angegriffen und gesagt, ja, die gehen ja abends mit der CDU essen. Deswegen sind unsere Verfassungsklagen alle abgelehnt worden. Und ich würde fast sagen, dass das schon wieder Grund für eine Klage gegen Frau Weidel ist, ehrlich gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn Frau Weidel immer ordentlich verklagt wird. Vielleicht müssen dann auch immer irgendwelche Zahlungen von irgendwelchen Großspendern offengelegt werden. Und dann gucken wir mal, wie es ausgeht.
Nein, sie muss sich ja jetzt erstmal offensichtlich der Wiederwahl stellen im Präsidium oder im der Abgeordneten. Wie heißt das denn? Ja,
Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst.
Was ist Mütze nicht?
Fraktionsvorsitzender.
Danke. Da muss ich ja erst in der Fraktion wieder zur Wahl stellen und vielleicht wird sie ja nicht wieder gewählt. Wer weiß.
So. War's das? Haben wir noch eine Stimmung? Haben wir noch Stimmung aus unserer Schattenredaktion? So, sollen wir noch auf irgendwas eingehen?
Habt ihr noch Fragen? Sollen wir noch schnell erklären?
Wir können euch noch alles andere beantworten.
Genau, Überhangsmandate, Ausgleichsmandate, wir können euch noch kurz erklären.
Das ist auch eine ziemliche Schweinerei übrigens, dass diese Wahlreform abgelehnt worden ist und die CSU dadurch wieder mal ein paar Sitze mehr hat als eigentlich Stimmen.
Es ist total bescheuert, vor allen Dingen, weil dieser Bundestag ja jetzt noch größer wird und das einfach auch ein scheiß Geld kostet. Aber naja, mein Gott.
Ich habe heute noch nach dem Wahllokal gedacht, warum stehen die Parteien eigentlich nach den Stimmverhältnissen der letzten Wahl quasi auf dem Wahlzettel und nicht alphabetisch? Und dann ist mir eingefallen, dass es, seit es diese Nazi-Partei gibt, keiner mehr Interesse daran hat, dass die Parteien alphabetisch auf dem Wahlzettel stehen.
True Story. Wusstest du eigentlich, dass das deutsche Parlament das zweitgrößte Parlament der Welt ist nach der chinesischen Volksversammlung?
Nee, aber ich habe es ehrlich gesagt vermutet. Es hätten bis zu 1000 werden können. Ne? Es ist noch einigermaßen glimpflich ausgegangen jetzt mit irgendwas 600x und sowas. Ne?
730 wären es wahrscheinlich. Ne? Es waren 708 und es wären irgendwas um die 7, also 708 war, das war schon der größte Bundestag aller Zeiten und jetzt wären es irgendwas um die 730 und es gehen, glaube ich, 840 gehen rein, Stühle und das Problem ist jetzt nur, dass es nicht genug Büros gibt für alle Abgeordneten. Da gibt es gerade einen Neubau, der bis Dezember fertig sein soll oder Ende Dezember fertig sein soll. Und da haben dann auch alle Abgeordneten Platz. Die müssen bis dahin in Großraumbüros im Container wohnen oder sowas.
Warum soll es ihnen anders gehen als vielen Lehrern an deutschen Schulen?
Richtig. Nur werden Schulen halt innerhalb von 20 Jahren saniert und die haben das Ding jetzt da, die haben so ein neues Abgeordnetenhaus innerhalb von einem Jahr hochgezogen. Das fand ich schon, Luisenviertel oder so.
Beeindruckend. Heißt
das. Ja, toll, toll, was da alles geht. Ich habe leider die Summe vergessen. Es war irgendeine abartige Summe von, weiß ich nicht, was kostet der Deutsche Bundestag im Jahr? 1 Milliarde Euro oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht waren es auch 10 Milliarden. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber ist natürlich die Arbeit des Deutschen Bundestags auch sehr, sehr viel wert und dementsprechend finde ich das auch gut, dass auch Abgeordnete sehr, sehr viel verdienen. Das führt natürlich in irgendwelchen abstrusen Parteien dazu, dass da Leute ihr Glück kaum fassen können und deswegen auch gegen ihre eigentlichen Interessen, wenn man zum Beispiel als lesbische Frau mit adoptierten Kindern in der Schweiz wohnt, gegen ihre eigenen Interessen zum Beispiel Politik machen, weil man dann natürlich ein extrem gutes Gehalt bekommt. So.
Ja, und
auf der anderen Seite, auf der anderen Seite führt dieses große Gehalt natürlich auch dazu, dass nicht jeder, der ein Brain hat, in die Wirtschaft geht, sondern tatsächlich auch Leute im Bundestag landen und das freut mich dann doch sehr.
Ja, obwohl es gar nicht mehr so viele sind, die das sich antun. Aber gut, das ist alles richtig so und man kann natürlich auch irgendwie, ne, also es gibt ja auch eine Berechtigung für, also es gibt ja Ideen hinter diesem ganzen Ausgleichsüberhangsmandat-Krams, aber sie sind halt schwierig geworden in der Zeit, wo es halt keine großen Volksparteien mehr gibt und deswegen sollte man da möglicherweise nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie auch anders regeln kann, vor allen Dingen, weil es dann auch passieren kann, dass rein rechnerisch, und das sind dann amerikanische Zustände, dass rein rechnerisch eine Partei mehr Sitze bekommt im Bundestag, obwohl sie weniger Prozente hat, also dass eine Fraktion quasi größer ist als ihr Stimmenanteil. Also,
ja, das ist ärgerlich, ne? Aber ne, so wird es kommen.
Und das ist natürlich auch totaler Scheiß, weil dann du natürlich mit anderen Mehrheiten, als mit denen du rechnen könnten, konntest, Politik machen kannst und plötzlich hast du vielleicht eine Stimme mehr und das war die wichtige Stimme, die um die es ging oder so. Ja. Auch seltsam, aber gut. Es gibt Reformbedarf.
Es gibt noch die Frage von Sofa-Kante, ob wir schon über Sachsen geredet hätten.
Wir haben noch nicht über Sachsen geredet, wir haben über Berlin geredet. Ne? Berlin ist interessant.
Vielleicht sollten wir Sachsen gar nicht thematisieren. Ja, weil so eine richtige Lösung für dieses Problem, möchte ich es nennen, das Wahlergebnis, haben wir nicht. Aber vielleicht sprechen wir über Südthüringen, das ist doch durchaus positiv.
Das ist durchaus positiv, was war die Zahl? 42% oder sowas?
ich weiß nicht, aber in Südthüringen hat auf jeden Fall der ehemalige Verfassungsschutzchef das Bundestagsmandat verfehlt. Er wird von seiner Partei auch sicherlich nicht über eine Liste nominiert werden. Das heißt, er wird nicht in den Deutschen Bundestag einziehen, um dann innerhalb von 2 Wochen die Fraktion zu wechseln. Dementsprechend, da können wir doch relativ glücklich drüber sein.
Ja, das finde ich auch. Und dann muss sich auch Herr Laschet nicht mehr ausweichend mit solchen Fragen auseinandersetzen, was denn jetzt so mit diesem Mann anzufangen sei.
Ja, Gott sei Dank. Ne?
Meine
Herren. Ich fand auch ziemlich unfair, dass der Herr Laschet da die ganze Zeit mit konfrontiert worden ist.
Ja, fand ich, ja. Aber das hat er gekonnt, rhetorisch gekonnt, wegdiskutiert, wie jedes andere seiner kleinen Problemchen, die er so hatte. Egal. Möglicherweise müssen wir uns ja an dieses Gesicht gewöhnen. Und das sage ich zum wiederholten Male, nachdem ich aus Aachen komme und in NRW wohne. Egal. Also so, gefühlsmäßig macht's mit jetzt doch irgendwie was mit mir, seitdem wir miteinander sprechen. Ich fühlte mich besser, als wir noch nicht miteinander gesprochen haben.
Das tut mir sehr leid. Ich weiß, dass ich sehr viel negative Stimmung mitgebracht habe. Ja. Aber die Stimmung wird jetzt auch tatsächlich wechseln. Denn ja, wir werden ja auch das Thema wechseln.
Genau. Richtig? Und damit ist tatsächlich ein drastischer Stimmungswechsel quasi verbunden, könnte man schon sagen, ne?
Ja, denn wir reden ganz kurz über Synonyme bzw. Euphemismen für Masturbation.
Stimmt, das hatte ich kurz vergessen.
Ich möchte ein paar zitieren. Deus Vigendi zum Beispiel schreibt im Forum, den Tribble streicheln.
Ich weiß gar nicht, wie viel Euphemismus dabei jetzt noch bei ist, aber naja, gut.
Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht und habe noch selber noch zwei hinzugefügt, nämlich den Phaser ölen. Und vielleicht als majoranische Variante den Drehkörper öffnen.
Oh, Jesus.
Finde ich vielleicht nicht. Ja, ist, ja. Egal. Und dann ist Deus erst richtig in Fahrt gekommen. Sich die Ohren putzen. Und der Ferengi sehr verbreitet.
Ja, finde ich gut. Der ist auch so schön harmlos. Ich bin ja schamig.
Aufs Holodeck gehen.
Ja. 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 Hm? Ja, ja. Ja, schon eigentlich, ne? Ja. Aber das ist kein Euphemismus. Eigentlich wissen dann alle, was nee,
genau,
los ist, oder?
Ja, genau, ja. Genau, da war es eigentlich hier wieder Bescheid. Deos Kollege hatte noch was geschrieben und ich würde es tatsächlich ergänzen. Also der Kollege hatte vorgeschlagen, sich einen runterbeamen und ich würde einfach sagen, runterbeamen.
Beam me up, Scotty. Beam me down. Ja, von mir aus.
Dann habe ich manche auch nicht verstanden, die Deos hier geschrieben hat. Rios zum Beispiel zu sechst und allein im All. Ist mir noch nicht ganz klar, wie der funktioniert.
Nee, weiß ich auch nicht so genau.
Chrysomeles schlägt vor, Klein Riser besuchen. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Klein Riker besuchen, aber das ist ein anderes Thema.
Don't
go there.
Ja.
Michael Burnham schlägt noch vor, den Warpkern ausstoßen, die Phase verschieben, die Deflektorschüssel polieren, den Musterverstärker aktivieren, das Buttlet schwingen.
Es gibt natürlich dann auch im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit einige dieser Euphemismen, die eindeutig auf das männliche Geschlecht abzielen, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt einige, die sind eher neutral, würde ich sagen. Ne? Also das, vielleicht gefallen mir die Neutralen noch besser.
Es kam gerade eben in unserer Schattenredaktion kamen noch ein paar Vorschläge. Zum Beispiel schrieb Enila, die isolinearen Chips umstecken.
Ja.
Nina schrieb, die Jeffreys-Röhre durchpusten.
Hm. Ja.
Matt Sinclair, den Musterpuffer laden. Gefällt mir auch ganz gut. Nina wieder den Tricorder kalibrieren.
Mhm.
Enila schrieb noch, den Seelat würgen. Gut, also ich finde, den Gorn ärgern hier, schreibt Susi. Finde ich gut. Gut.
Danke also dafür.
Ich glaube, ja. Die unteren Pylonen reinigen, schreibt Captain 80 noch. Die ressikanische Flöte spielen.
Den finde ich nicht schlecht.
Ja, den Warpkern auswerfen hatten wir auch schon. Ja, also ich glaube, wir sind voll im Thema und haben damit den Stimmungswechsel gut hinbekommen.
Ja, ich finde auch. Vielen Dank dafür. Und Ich hätte es gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich dachte, wir lassen Feedback heute mal schlabbern, aber das ist ja quasi, genau. Apropos schlabbern. Ich würde auch tatsächlich Unboxing unseres Paketes noch einmal verschieben, weil wir jetzt ja schon so viel geredet haben und ich dachte, wir geben das einem großen Rahmen.
Ja, das Unboxing unseres Paketes wird auf der FedCon passieren, würde ich sagen.
Wirklich?
Ja, oder? So ein guter Rahmen, weil da sind Leute, die das zugucken. Wir sind nämlich jetzt terminiert auf der FedCon und zwar sonntags morgens. Ich freue mich schon drauf. Und morgens ist auch wieder ein Euphemismus, denn es ist, glaube ich, irgendwie um 10.30 Uhr oder sowas.
Oder 11, glaube ich, ja.
Ja, irgendwie so darum.
Ja.
Und zwar doch nicht im kleinen Saal, sondern im großen Saal. zumindest im mittleren, im Saal Beethoven.
Also bitte kauft euch noch Karten, ich möchte da nicht allein drin sitzen.
Aber ich hätte gern Kaffee auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob das jemand von der FedCon hier hört. Bitte, ich hätte gern Kaffee auf der Bühne und am liebsten eine Couch. Also beziehungsweise oder zwei Sessel oder sowas.
Haben nicht Data und Riker.
Du meinst Jonathan Frakes und Brent Spiner?
Wir wollten eigentlich immer Jonathan Frakes sagen, egal wann, was auch immer. Ne?
Eben, Entschuldigung. Genau.
Haben nicht Data und Riker Rührei bekommen sogar?
Die hatten sogar Rührei. Ich würde aber auf Rührei verzichten, wenn ich dafür Kaffee und zwei Sessel bekommen würde.
Fände ich super.
Also, ich glaube auch tatsächlich, dass der Moderator dieser Bühne ja tatsächlich Benjamin ist.
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil die Dings ist nicht da, ne? Hier unsere alte Zeremonienmeisterin.
Lori Dungy?
Lori Dungy ist nicht da, nee. Jetzt habe ich, weil, und der andere, der auf der Beethoven-Bühne sonst immer da ist, ist, glaube ich, doch auch da. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Benjamin vielleicht den großen Zeremonienmeister gibt.
Das ist natürlich möglich.
Ja.
Aber dann aber ich meine, Benjamin ist vor uns im Saal Beethoven mit seiner eigenen Show. Zumindest das, dann kann er ja dafür sorgen, dass wir auch einen Sessel haben.
Finde ich gut. Dann geben wir das Benjamin in Auftrag, das finde ich gut.
Und Nila hat gerade schon geschrieben, dass er uns Kaffee mitbringt.
Finde ich auch.
Das heißt, auch das haben wir jetzt quasi schon gelöst. Und Tao Tao ist auch da, aber sie sagt, ein Stuhl ist dadurch besetzt. Tao, wir wollen ja auch keinen Stuhl haben, wir wollen einen Sessel haben.
Ja. Und damit hätten wir auch schon einen Programmpunkt, weil erstens wird das kürzeste Discovery-Panel aller Zeiten, mal abgesehen von Adventskalenderfolgen oder Quarantäne-Casts.
Ne? Stimmt, wir haben nur anderthalb Stunden Zeit.
Ne? Nee, eine. Eine Stunde, 60
nur
Minuten.
Nur eine Stunde?
60 Minuten, ja. Ich habe gerade, da fangen wir gerade an, ist schon wieder vorbei. So, guck mal, wir haben jetzt 38 Minuten geredet, ja, weißt du, das ist so. Wir haben noch nicht ein Wort über die Folge gesprochen, aber wir haben auch keine Folge, die wir besprechen wahrscheinlich, ne? Ich weiß ja gar nicht genau, was wir.
Wir sprechen über Discovery.
Aber
so wird es das Gesetz, so ist angekündigt.
Wir sprechen über Discovery, ja, ich weiß auch nicht, warum auch immer das so angesetzt ist, aber es ist ja auch angesetzt als Sebastian Sonntag, Panel Sebastian Sonntag, hast du es gesehen?
Ja, ich bin dein Gast, ich freue mich, also wenn du mich einlädst.
Ich glaube, die hatten Schiss, Discovery Panel drauf zu schreiben, weil deren Discovery Panel ja auch Discovery Panel heißt und dann wären alle in den Saal gerannt gekommen und hätten darauf gewartet, dass da Sonique Martin Green sitzt und dann sitzen wir da.
Vielleicht sitzt da auch Sonique Martin Green.
Das könnte natürlich sein, wer weiß. Aber das ist das Einzige. Ich hatte ja so ein bisschen darauf gehofft, dass es vielleicht ein Abendtermin wird, weil dann vielleicht irgendwie man noch leichter an Leute rankommt, die dann irgendwo auf dem Flur noch rumstehen und man sagt so irgendwie, hey, kommt doch mal eben noch schnell vorbei und dann wir haben Bier oder so.
Das schaffen wir morgens auch.
Morgens verkatert. Das ist
parallel, außer so ein paar Fototermine. Ja, Fototermine.
Ja, Fototermine. Ja,
ja.
Hm.
Ja.
Ja.
Ina und Tanja tun jetzt so, als ich sie falsch verstanden und wollten sagen, dass Tanja eigentlich auf einem Stuhl sitzt und sich deswegen dieses Publikum nicht so leer stellen wird, wie du vielleicht Angst davor hattest.
Immerhin.
So.
Das wird schön. Nein, ich freue mich. Egal, was passiert, das wird toll. Hauptsache, wir haben uns, Andi, und genau. Ein Stuhl ist besetzt. Das ist Mehr brauche ich nicht. Genau, also das heißt, wir machen das Unboxing da mit großem Tamtam, das wird toll, und reden dann über Discovery, das wird auch großartig. Mhm. Feedback gibt es, also es gibt viel, worüber wir reden könnten, aber jetzt auch nicht dringend irgendwie was wir jetzt noch klären müssen.
Wir haben ja ein bisschen über Feedback geredet, das heißt, du kannst es quasi nochmal neu begrüßen und wir gehen rein in die Folge Star Trek Lower Decks.
Genau. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen, was ihr jetzt immer noch sagen wolltet, bevor wir jetzt uns hier quasi hier in dieses Dings reinbegeben, was wir irgendwie hier immer machen? Komm, wir warten noch den 30 Sekunden Delay ab Und
Delay. Ja, ein paar Leute wollen jetzt auch ausschalten, weil es nicht mehr um Lower Decks, weil es jetzt gleich um Lower Decks geht und sie die Folge noch nicht gesehen haben. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Warum habt ihr die Folge
aber noch nicht gesehen? Aber da schneiden wir eh alles raus. Sonntag. Also du schneidest das alles raus.
Was schneide ich raus?
Das jetzt gerade.
Das jetzt gerade? Warum sollte ich das denn rausschneiden?
Damit die armen Leute im Podcast das nicht alles hören müssen, während wir hier einen Chat lesen.
Ich kann ja Musik drunter legen, wenn du möchtest. Das
ist sehr gut.
Wenn es nicht so langweilig vielleicht.
Wir werden bestimmt wieder verklagt vom ZDF oder so.
Vom ZDF?
Das ist ZDF-Musik.
Das sind die Oscar-Closing Credits von 2012 oder so.
Klingt doch ein bisschen wie ZDF-Musik.
Wie dem auch sei. Wir sind in einer Warteschleife. In wenigen Minuten geht's los.
Mit in wenigen Sekunden, bitte.
In wenigen Sekunden ist euer Discovery-Panel wieder für Sie da. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. In wenigen Sekunden ist euer Discovery-Panel wieder für euch da. Bitte habt noch, ich bin von Sie auf Du gewechselt. Ich habe mir alles gemerkt, wegen Ansprache, weißt du?
Ja, finde ich gut.
Ja.
Du kannst halt beides.
Ja, ich kann auch beides.
Jemand, der sowohl bei WDR 5 als auch bei Radio Fritz moderiert. Wo moderierst du eigentlich noch?
Radio Fritz, genau. Zurzeit sind eure Podcaster alle im Gespräch. Der nächste freie Podcaster ist für euch da. Ihr könnt aber
können
auch
eine Nachricht... Können wir jetzt bitte über Lower Decks reden? Mein Gott, ich habe so viel vorbereitet.
Ernsthaft? Das war gar nicht so viel drin,
über
oder?
Über 4000 Wörter.
Das ist gar nicht so viel.
Nee, ist stimmt.
Aber es ist tatsächlich relativ viel dafür, dass ich gedacht habe, in der Folge ist gar nicht so richtig viel drin. Grüße an IT. Los geht's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Star Trek Lower Decks ist die Serie, über die wir sprechen. Where Pleasant Fountains Lie ist der Titel der Folge, wo die Luskenquellen liegen, die freundliche Übersetzung. Und wir sprechen traditionell immer hier an dieser Stelle über die Menschen hinter der Folge.
Nee, ich möchte erstmal sagen, was sagt dir denn der Titel?
Where Pleasant Fountains Lie.
Aha.
Es ist ein,
was verbindest du damit?
Achso, du hast mir letzte Woche schon gesagt, dass es ein Shakespeare-Zitat ist, ne?
Ja, genau. Ja. Aber was verbindest du jetzt spontan damit, würde ich dich fragen.
Nachdem ich die Folge gesehen habe oder bevor ich die Folge gesehen habe?
Jetzt spontan, wenn du das einfach hörst. Where Pleasant Fountains Lie, wo die Lustquellen liegen.
Nicht viel, also irgendwie Altertum. Also irgendwas Alter, also es ist alt.
Okay, du wirst dich sehr freuen.
Ja.
Ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass ich das ein bisschen recherchiert habe. Der Titel ist aus Venus und Adonis. Das ist ein episches Gedicht von Shakespeare aus dem Jahr 1592. Ist tatsächlich das erste gedruckte Werk unter dem Namen Shakespeare.
Ach, guck mal einer an.
Ja, der Name erscheint allerdings noch nicht mal auf dem Titelbild, das ich dir eben geschickt habe und was du jetzt quasi einblenden solltest, während wir hier quasi die Begrüßung machen. Mal gucken, ob du das geschafft hast. Ihr wisst das jetzt, ob er das geschafft hat. Der Name erscheint erst in der Widmung ganz am Ende. Also im Titel steht kein Name, kein Verfasser quasi.
Interessant.
Und der deutsche Titel ist die Originalübersetzung von Ferdinand Freiligrath von 1849.
Aha.
Dieses Verses.
Also ich habe mich schon gefragt, warum das so seltsam komisch übersetzt ist, aber das ist tatsächlich eine Originalübersetzung. Das ist ja interessant, okay.
Ja. So, und ich erzähle dir kurz, worum es geht.
Ja, gerne.
Also Venus hat sich in den schönen Adonis verliebt, sie ist krank vor Liebe, hebt ihren Geliebten aus dem Sattel seines Pferdes, sie überhäuft ihn mit Küssen und schönen Worten. Doch nichts, was sie tut oder sagt, kann sein sexuelles Verlangen wecken, was er jedoch leugnet. So. Und dann Adonis kündigt an, dass er am nächsten Morgen auf die Jagd nach einem Eber gehen wird, ne? Also wie bei Game of Thrones quasi. Und dann geht's auch so weiter wie bei Game of Thrones. Ne? Venus versucht ihn davon abzubringen, ihn zu überzeugen. Stattdessen jagt doch zahmere Tiere, Eichhörnchen oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie das vorschlägt, aber auf jeden Fall sagt sie zahmere Tiere. Und er ignoriert sie, stürzt davon und am Morgen ist er tot.
Oh.
Von Hauern eines Ebers tödlich durchbohrt.
Oh.
Und in ihrem Grauen und Leid spricht die Göttin der Liebe einen Fluch über alle aus. Die Liebe werde immer dann schrecklich enden. Jene, die am heftigsten lieben, werden das größte Leid erfahren. Adonis Körper schmilzt dann dahin und an seiner Stelle wächst eine rot-weiße Blume, die Venus pflückt. So, das ist die Handlung, ja, von diesem Gedicht.
Ja, tragisch, ja.
Ja.
Ja, aber so war es, so waren die Geschichten damals, ne?
Der direkte Kontext des Zitats.
Ja.
Ne? Ich verlese auf Englisch. Grace on my lips, and if those hills be dry, stray lower where the pleasant fountains lie.
Aha, das ist schlüpfrig.
Küss mich und wenn dir das nicht mehr ausreicht, dann Stray Lower. Oder wie Ferdinand Freiligrath es so gekonnt übersetzt, fang auf den Lippen an. Wenn die versiegen, dann tiefer, wo die lustigen Quellen liegen.
Lustgen ist dann aber auch ganz interessant, also es ist, heißt ja nicht lustigen Quellen, sondern die lustvollen oder wie auch immer. Lustgen.
Ja, genau, also klare Beschreibung von Cunnilingus, das ist ziemlicher Schweinkram, was hier quasi in diesem Titel steht, und vielleicht sollte man Kinder davon abhalten, sich längere Zeit mit diesem Titel zu beschäftigen.
Oder Lower Decks zu gucken oder Shakespeare zu lesen, wobei letztere Erkenntnis hatte ich auch schon früher. ja, Schweinskram, das gibt's ja gar nicht. Warum ist dieser Podcast eigentlich in letzter Zeit so schlüpfrig geworden?
Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Eventuell an Mike McMahon.
Aber interessant, aber ich meine, gut, es hat ja viel Parallelen, das, was jetzt passieren wird, nur irgendwie anders. Ne? Also es ist so ein bisschen, also es ist ja eher so ein, also es klang ja in einem Gedicht eher wie eine Selbstbestimmung, hier scheint es ja eher eine Fremdbestimmung zu sein. Also eine selbstgewählte Fremdbestimmung, eine fremdgewählte Selbstbestimmung, eine fremdgelenkte Selbstbestimmung.
Was möchtest du uns sagen?
Ja, der Protagonist des Gedichtes und der Protagonist dieser Folge, die durchleben ja Ähnliches, nur aus unterschiedlichen Motivationen heraus.
Ja, aber das ist ja die Protagonistin. Also es ist ja Aphrodite, die Adonis das sagt.
Ja, aber es geht ja um den Typen, der nicht angemacht wird, oder? Also Adonis.
Ja, aber er leugnet das ja. Das heißt, sie sagt ihm, küss mich, und wenn dir das nicht mehr reicht, dann, ne?
Ja.
Go low, quasi. Stray lower.
Ja. Wie dem auch sei. Aber
ich hoffe, dass wir auch eine Zielgruppenerweiterung jetzt haben. Also ich finde schon, dass uns auch jetzt jüngere ZuhörerInnen wieder hören könnten. So gerade Leute, die in der Pubertät sind, so ab 16.
Die kichern jetzt. Die kichern jetzt alle.
Ja, oder sie nehmen das in ihren Sprachgebrauch auf. Das ist quasi so Stray Lower.
Hm? Ich weiß nicht genau irgendwie, ob ich damit was zu tun haben möchte, wenn Pubertierende solche Sätze sagen. Also das ist so... Ich möchte das nicht in meiner Verantwortung wissen, ehrlich gesagt. Ihr könnt alles tun, was auch immer ihr wollt. Ja, was? Ja, ich weiß. Ja.
Ich habe schon damals gelernt, Liebesbriefe zu schreiben anhand von Ovids Ars Amatoria. Deswegen, es ist überhaupt kein Problem. Oh. Beschäftigt Ovidis euch.
Metamorphosis. In Novafert, Animus Mutatas Dicere. Was?
Beschäftigt euch mit den Klassikern. Ihr werdet nicht enttäuscht werden, liebe Menschen.
Ja, das ist häufig deutlich weniger subtil, als man so denkt.
Enila fragt gerade, ob die Pubertät erst mit 16 beginnt. Nein, aber davor ist es
strafbar.
Relevant. So, der Autor dieser Folge.
Danke.
Kurz ablenken hier. Der Autor dieser Folge ist Garrick Bernard. Der ist auch noch Staffwriter bei Solar Opposites, ebenfalls von Mike McMahon, Serie, die auf Hulu läuft, hat auch in der ersten Staffel schon eine Folge geschrieben, nämlich Veritas. Mhm.
In vino Veritas.
Genau, du erinnerst dich, wo die alle in das Horn der Wahrheit sprechen müssen und auf diesem dieser Gerichtsverhandlung sind, die im Endeffekt als eine große Party.
Große Folge, habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Vielleicht sogar meiner Meinung nach die beste der letzten Staffel. Wobei die letzten drei alle gut waren.
Die Filmfolge.
Ja, die war auch schon, schon gut.
Genau, und Garrick Bernard, das habe ich dir letzte Staffel dann schon erzählt, der ist ein bisschen Multitalent, ne? Autor, aber auch Schauspieler, Stand-Up-Comedian und unterrichtet am örtlichen Community College. Unter anderem Majora's Mask als Literatur. Du erinnerst dich vielleicht, das war eine Vorlesung, in die du gern gegangen wärst.
Ja. So. Auf jeden Fall.
Regie hat Jason Zurek geführt, Storyboard-Artist, Regisseur, erst seit DuckTales und jetzt in der zweiten Staffel schon den Staffelauftakt Strange Enemies gemacht und Mugato Gumato.
Und ich habe immer noch nicht DuckTales geguckt, das sage ich jetzt jedes Mal, wenn er auftaucht.
Das ist kein Problem. Jason Zurek wird uns bestimmt noch ein paar Mal begegnen. Er scheint ja jetzt öfter gebucht zu werden, wenn das schon die dritte Folge in dieser Staffel ist, und in der ersten hat er gar keine gemacht.
Ja, scheint zu laufen.
Yes! So, es scheint zu laufen auch bei uns, denn wir können in den Teaser gehen, wenn du nichts mehr hast, wenn du nicht mehr über irgendwas reden möchtest.
Nö, ich glaube, ich möchte über nichts weiter reden heute, außer dieser Folge. Ich glaube, danach stelle ich auch sämtliche Kommunikation ein.
Matt Sinclair sagt, wir wären Deutschlands bester Sex-Podcast, und ich möchte dem zustimmen.
Ich muss kurz drüber nachdenken, ob ich jemals einen anderen Sex-Podcast gehört habe. Nee, ich glaube, das können wir so nicht sagen. Weil, aus mehreren Gründen, aber eigentlich nur aus einem wirklichen Grund, weil eine liebe Kollegin von mir, Katrin Altschner, ein 1Live-Sex-Podcast macht und der ist garantiert besser.
Wie heißt der denn?
Intimbereich heißt der. Und sie ist herausragend gut. Sie ist eine wahnsinnig tolle Person.
Und wir nicht? Ich bin auch noch nicht eingeladen worden zu diesem intimen Gespräch.
Ja, da sind wirklich tolle Gäste. Ja.
Und was soll das denn schon wieder heißen?
Und ja, sie ist eine deutlich interessantere Person als wir beide zusammen. Das würde ich schon so unterschreiben. Grüße an dieser Stelle. Hört euch diesen Podcast an. Der ist wirklich toll.
In unserer Schattenredaktion wird auch Katrin Altschner abgefeiert und dementsprechend können wir jetzt einfach weiter in die Folge gehen. Offensichtlich haben wir keine große Karriere als Sex-Podcaster mehr vor uns. Im Teaser zu dieser Folge sehen wir Freeman und Ransom, die haben wieder eine wirklich wichtige Mission. Ne? Von wegen des Cerritos kriegt nur die Nebenmission.
Ja.
Die haben nämlich einen Planeten im TOS-Style von einem bösen Supercomputer befreit, der die Gesellschaft unterjocht hat und sie gezwungen hat, ihn anzubeten. Der Name des Computers Agimus.
So. Ja, das mit dem Anzubeten, das wird so ein bisschen unter den Teppich fallen lassen. Ne? Dann,
ja, so ein bisschen. Also wir sehen ja so ein Plakat hinter den Anführern des Planeten. Ne? Das zeigt Menschen, die so einen bösen Computer in einem, also das ganze Plakat ist so im Stil kommunistischer Propagandakunst 20. Jahrhundert. Aber das sehen wir halt Menschen, die einen bösen Computer anbeten. Wir sehen auch da so ein paar von diesen Drohnen, die wir später nochmal in der Folge sehen. Dazu später mehr. Aber grundsätzlich hat mich das doch sehr an TOS erinnert, oder? Ein böser Supercomputer versucht, eine Gesellschaft zu versklaven.
Hm? Ja, und jede irgendwie andere Science-Fiction-Film um die Zeit. Und das ist ja auch was andauernd und überall wieder vorkommt, ne? Hashtag Control. Also bis in die heute Zeit.
Ja, genau. Ja, Control ist ja ein bisschen anders tatsächlich, aber es geht auf jeden Fall in die ähnliche Richtung. Bei TOS waren es vor allen Dingen die Episoden The Return of the Archons, The Apple. Das war vielleicht war The Apple die erste Star Trek-Episode, die ich je gesehen habe. Das ist echt möglich, weil ich die mal auf einem Seminar gesehen habe. Weil es da so, ich glaube, die heißt auch auf Deutsch der Moment der Erkenntnis oder so. Da wird ja quasi eine Gesellschaft von einem Glauben an einen Supercomputer befreit und nachher geht es ihr wahrscheinlich schlechter als vorher. Und dann ist die Frage, ob Erkenntnis besser ist als Glück. So.
Spannende Frage, ja.
Und A Taste of Armageddon ist auch noch so eine Folge, da führen zwei Planeten einen rein statistischen Krieg. Das ist eine ganz interessante Folge. Agimus. Sprecher von Agimus, Jeffrey Combs. Meine Güte.
Ja, Mensch, macht er mal wieder was hier, ja. Ich habe es im Abstand mal spannend erst gelesen, dann ist es mir wie Schuppen aus den Augen gefallen tatsächlich.
Ja, wie viele Rollen hat Jeffrey Combs wohl schon gespielt? Was sagst du?
In Star Trek oder generell? Mhm. In Star Trek, boah. Also ich würde sagen, ich würde sagen, leicht zweistellig. 11.
Ich bin auf 8 gekommen.
Ja.
Nämlich einerseits, es fängt an mit Tyrion in Meridian von DS9, dann Brunt natürlich. Man könnte noch sagen, Brunt und Spiegelbrunt quasi.
Ja.
Dann wären es schon wieder einer mehr, aber ich habe jetzt mal solche Leute wie Brunt und Viyun, das sind ja auch ganz verschiedene Viyuns und dann noch Spiegel-Viyun und Holo-Viyun und sowas. Die habe ich aber jetzt alle mal als eine Figur gezählt. Und dann ist es quasi Tyrion, Brunt, Viyun, Kevin Mulcahy in Far Beyond the Stars.
Mhm.
Dann Peng in Voyager Tsun-Kaze. Dann bei Enterprise Shran natürlich, der sehr, sehr in sehr, sehr vielen Folgen vorkommt. Und Krem auch noch in Enterprise in der Folge Acquisition. Und er hat sich selbst quasi gespielt als Lounge-Gast in What You Leave Behind Part 2, letzte Folge DS9 quasi.
Hat er nicht dann noch irgendwelche Rollen gespielt, die keinen Namen haben oder irgendwelche Monster oder irgendwie sowas? Also
ich glaube, dafür war er tatsächlich zu bekannt. Der ist ja auch wirklich schon ewig Schauspieler. Mhm. Das ist auf jeden Fall seine 44. Episode hier. Ne? Krass, also ja gut, ja. sind es jetzt 9. Ne? Also so weit entfernt von 11 sind wir nicht mehr. Ne? Ja, weil das ist ja auch eine Rolle, ne? Hier Agimus. Das ist seine 44. Episode. Machel Barrett zum Beispiel war außer als Computerstimme nur in 37 Episoden.
Tja.
Und es gibt nur einen Schauspieler, der mehr Rollen gespielt hat.
Ich bin gespannt, wer das ist.
Vaughn Armstrong hatten wir schon mal öfter. Den kennen wir wahrscheinlich am besten als Admiral Forrest bei Enterprise. Aber der hat quasi auch, der hat alles gespielt. Der hat irgendwelche Cardassianer bei TNG schon gespielt und es geht dann ewig weiter. Ne?
Witzig. Okay.
Aber Admiral Forrest kennst du, ne? Hier Maxwell Forrest. Ne?
Ich habe gerade kein Bild mehr vor Augen.
Das ist einer der vier Admiräle, die nach TOS-Figuren genannt worden sind. Ne? Admiral Forrest, nach die Forrest Kelly.
Ja.
Also nach TOS-Darstellern. Und Vaughn Armstrong.
Ach so, ja. Alles klar, der. Mhm.
Ja. Also ja. Das ist der Hauptadmiral, also ein Vizeadmiral am Anfang vor allen Dingen.
Ja.
Ja, es gibt ein sehr schönes Interview mit Jeffrey Combs bei Trek Movie, in dem er über die Rolle hier spricht, über Agimus. Das verlinke ich auch mal unter dieser Folge. Mhm. Und dann geht's weiter. Der Computer versucht zwar noch, Freeman irgendwie dahin zu quatschen, ihn in die Nähe von Netzwerk-Hubs zu bringen, aber sie packen ihn dann in eine relativ dichte Metalltasche. Und es soll dann ab zum Daystrom-Institut gehen. Das ist zumindest der Plan.
Ja.
Vorher gibt es aber noch Alien Street Food. Mit dem schönen Zitat von Ransom später. Ich weiß nicht, warum ich Alien Street Food immer wieder eine Chance gebe. Es ist so ein Glücksspiel.
Ja. Selber schuld, ne? Daystrom-Institut ist dieses Institut, was wir auch in Picard sehen, richtig?
Genau, es ist vor allen Dingen hier dieses gemeint, weil eigentlich ist es Daystrom Institut laut The Ultimate Computer von TOS auf Galor 4.
Aha.
Das ist zumindest die Hauptabteilung. Discovery hat dann irgendwann entschieden, dass das Daystrom Institut schon existierte, als Richard Daystrom selber in seinen 30ern war. Mhm. Das heißt, es ist vielleicht auch gar nicht nach ihm benannt oder er war schon einfach ein Superbrain und deswegen ist es sehr, sehr früh von ihm oder es hieß vielleicht auch gar nicht so und er hat es gegründet, wie auch immer. Wir haben es tatsächlich auch bei Picard gesehen, da hast du recht, da hat Agnes Girardi gearbeitet und läuft in ihren Pausen zum Brotessen auf die Klippen und hört klingonische Oper, ne? Also in Remembrance bei Picard. Genau.
Und wird von Sicherheitschefin unterbrochen.
Genau. Aber das war das in Okinawa und es ist offensichtlich hier das in Okinawa gemeint. Also was ist das, die nördlichste Insel von Japan wahrscheinlich, ne?
Das weißt du besser als ich.
Das ist, glaube ich, irgendeine japanische Insel, meine ich.
Ja, meine ich auch. Genau.
Ja. Aber warum wir das da damit identifizieren können, da gibt es nachher noch zwei Verweise, warum das denn so sein kann. Und jetzt gehen wir erstmal wir haben zwei Handlungsstränge. Der erste Handlungsstrang, den habe ich mal überschrieben mit die Munawin.
Ja.
Und der zweite Handlungsstrang ist eben Bäumler und Mariner stranden auf einem Planeten. Wen willst du zuerst hören?
Ich bin heute relativ emotionslos. Ich finde sie beide irgendwie ganz, ganz, ganz interessant. Also, aber hast du eine Vorliebe?
Ja, dann bleiben wir bei die Munawin, würde ich sagen.
Okay.
Gehen dann danach erst, weil die Episode führt die beiden Handlungsstränge auch nicht mehr zusammen. Und wir können quasi ganz am Ende dann, das Ende der Episode ist auch der andere Handlungsstrang. Deswegen
erzählen
jetzt quasi mal erstmal den Anfang.
Ja. Es ist ja auch nett so zum Reinkommen hier. Also, ja. Ne? Und das ist ja auch das, womit sich der Titel auseinandersetzt und so.
Freeman wird vom Raumschiff Munawin gerufen. Es meldet sich Paulana.
Paulana. Prost.
Prost. Königin der Hysperianer. Und sagt quasi, die Munawin haben Probleme mit dem Antrieb und bitten um Hilfe vom Chefingenieur. Freeman ist nicht überrascht. Und als Annie Billups die Brücke betritt, begrüßt ihn Paulana dann aufgeregt mit einer Flut von Fragen, na, wie geht's dir und so weiter. Ne? Und man hat schon leichte Roxana Troy-Vibes.
Ja, voll, genau. Das war auch so dieser erste Moment, aber es wird ja relativ schnell klar, wie die Beziehung zueinander ist. Also wie,
genau, es wird sofort klar, weil Billups seufzt genervt und sagt, hallo Mutter. Fun Fact, mal wieder. Paulaner wird von, also Paulaner, ich merke es gerade erst, wenn ich es ausspreche, wie bescheuert. Paulaner, sagen wir mal Paulaner.
Paulaner.
Die wird von June Diane Raphael gesprochen. Und das ist nicht nur eine großartige Schauspielerin, beispielsweise in Zodiac oder in ihr Forgetting Sarah Marshall oder sowas, sondern auch die Frau von Paul Scheer, dem Sprecher von Billups.
Ach, das ist ja witzig. Ja.
Das heißt, hier spielt sie quasi seine Mutter, ist aber eigentlich seine Frau.
Interesting, also auch komische Zusammenstellung, aber naja, gut, bitte, wenn die das so machen wollen, dann sollen sie es so machen.
Paul Scheer und June Diane Raphael moderieren auch den Podcast zusammen, How Did This Get Made, mit Jason Mantzoukas, der spielt bei Prodigy eine Rolle. Und dieser Podcast ist, meine ich, auch von Netflix verfilmt worden, mit How Did This Get Made, glaube ich, bin mir nicht mal ganz sicher.
Man verfilmt mittlerweile Podcasts?
Wir verfilmen viele Podcasts. Es wurde sogar der erste deutsche Podcast verfilmt mit Faking Hitler.
Verrückt.
Verrückt.
Wie macht man das denn? Ist das eine neue Produktion oder werden einfach Bilder über den Ton gelegt?
Nein, das ist eine neue Produktion. Es wird also quasi man nimmt die Drehbücher der Podcasts und schreibt sie in ein Filmdrehbuch um.
Verrückt. Meinst du, das macht auch irgendwann mal jemand mit unserem Podcast?
Wer weiß.
Wir haben ja keine Drehbücher.
Nee, also ich habe schon sowas. Also ich meine, alles, was ich hier sage, ist aufgeschrieben. Das steht hier alles.
Ja, das
stimmt. Du bist ein bisschen das radikale Element dieses Podcasts, aber
ja,
ich bin völlig berechenbar. Das kann hier jemand mitlesen. Ich kann das einfach posten hier und das ist kein Problem.
Ja, sonst würdest du nichts sagen, ne? Das ist das Problem.
Nee, genau.
Ja,
ich kann nur sagen, was hier aufgeschrieben ist.
Und das stand auch darauf. Also dieses ganze Intermezzo, das war eigentlich auch aufgeschrieben.
Das ist richtig.
Ja. Was steht da jetzt?
Da war noch ein Star Trek-Gag drin. Paulaner sagt nämlich, die Cerritos sei das nächste Schiff im Quadranten.
Ja, es ist die Enterprise ever. Ever.
Genau.
Ja.
Alle Inkarnationen der Enterprise waren es immer.
Ja.
Das nächste Schiff im Quadranten.
Ja, den Gag habe ich auch verstanden. Mensch, cool, oder?
Ja. Meet and greet der Cerritos mit der Moravine. Billups schwört seine Maschinencrew ein. Er sagt, hey, meine Mutter wird an Bord sein, es wird wieder Täuschungen geben und Rutherford checkt überhaupt nichts. Also gibt es eine Erklärung. Billups Mutter ist nämlich die Königin von Hesperia, seiner Heimatwelt. Und
das macht ihn zum Prinz, der Prinz ist da, ja.
Genau, der Prinz Gött. Das ist wie heute das Wahlergebnis der CDU. Also die Hesperian Society.
Ey, ohne Scheiß, was der gut kann, ja, was der gut kann, unser Das Laschet hier, Karnevalsprinz. Das ist ein Job für den, finde ich. Ich glaube, das macht er mit Bravour und Authentizität und das ist ein Job.
Ja. Ja, aber er will ja hoch hinaus. So,
egal.
Die Hesperian Society. Ich habe so einen Verweis gelesen, dass sich das orientieren könnte an der Science-Fiction-Fantasy-Buchserie Die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Und wie ich gelesen habe, geht es da um so eine riesige Hegemonie, die vom Planeten Hyperion ausgeht. Und Hesperion ist nicht so weit weg. Und offensichtlich ist die Beschreibung auch sehr ähnlich.
Interessant.
Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, muss ich sagen.
Ja.
Diese Hyperianer. Hesperians.
Interessant, ja.
So, Billups. Mit dem Eintritt in die Sternflotte hat er so also sein Geburtsrecht als Prinz abgegeben, sagt er. Und Mutti findet das natürlich doof. Sie versucht aktiv, ihn zum Geschlechtsverkehr zu verleiten, denn nach dem Gesetz von Hesperia müsste er dann wieder aus der Sternflotte austreten und König werden, wenn er einmal Geschlechtsverkehr hatte.
Also er hatte noch nie Geschlechtsverkehr und das ist auch etwas, was er nicht ändern möchte, aufgrund der Tatsache, dass er gerne in der Sternflotte bleiben möchte, ist es auf jeden Fall mal ein Opfer.
So, Zölibat in der Sternflotte. Frage an dich, gab's das schon mal?
Zölibat in der Sternflotte, ob es das schon mal gegeben hat? Dass die Menschheit den Glauben überwunden haben sollte, ursprünglich irgendwann mal, haben wir vermutlich nichts mit irgendwelchen Religionen zu tun, was aber natürlich nur für die Menschheit gilt. Ob so ein klingonischer Mönch zölibatär lebt, weiß ich nicht.
Ich sagte, wir haben eine Figur schon besprochen, wir beide.
Ja.
Die Zölibatär lebt in der Steinflotte.
Wir zwei haben eine Figur besprochen.
Ja.
Und das ist eine Hauptfigur in einer der Star Trek-Serien? Nein, das kann ich sagen.
Nein, das kann ich sagen. Es ist eine der Hauptfiguren im ersten Film, nämlich Elia.
Ah. Stimmt, wie war das denn nochmal? Weil die hatte, da war irgendwas mit ihrer Spezies, hat irgendwas Betörendes oder.
Genau, und deswegen muss sie enthaltsam leben, weil alle sich sofort ansonsten in Unsterblichen sie verlieben würden.
Ah ja, sowas, genau.
Das heißt, auch schon eine Figur, die quasi zölibatär in der Sternenflotte lebt.
Stimmt. Ja. Ich dachte gerade, ich meine, selbst Data, ne? Also.
Ne, Data hatte ja was mit.
Tascha. Ja.
Genau.
Ist vollständig ausgestattet.
Ja.
So.
Also, ich finde, was wir ganz klar bemerkt haben, ist, dass Königin Paulana eine Referenz auf Roxana Troy ist. Nicht nur wegen ihres Auftretens, sondern auch die hat ja die Enterprise im Prinzip einmal im Jahr besucht, um Diana zur Heirat zu quatschen.
Ja, das stimmt, ne? Ja. Das heißt,
im Endeffekt dieselbe Figur so ungefähr.
Ne? Ja, stimmt. Mit derselben Motivation, ja.
Dass so ein Heimatschiff eines Charakters Hilfe benötigt, hat mich aber dann eher an Enterprise erinnert, nämlich an die Episode Fortunate Son. Ne? Mhm. Wir erinnern uns, da trifft die Enterprise auf einen Frachter, auf dem die Familie von Travis Mayweather lebt. Und da soll auch er überredet werden, quasi als neuer Frachterkapitän zu werden oder auf jeden Fall da wieder rüber zu wechseln.
Oh, da habe ich gar keine Erinnerung dran, echt?
Ja.
Okay.
Ja.
Gute Folge?
Ich habe sie ganz gut in Erinnerung, ich weiß es aber nicht mehr genau. Wie gesagt, sie war relativ düster für Enterprise, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Schön ist, dass Billups halt quasi von diesem Planeten stammt, der von so Mittelaltermarkttypen kolonisiert wurde. Mhm. Sowas gab es ja auch immer schon mal, ne? So monokulturelle menschliche Kolonien quasi. Ne? Da gibt es Dorvan 5 zum Beispiel in der TNG-Episode Journey's End. Da leben nur so Native Americans.
Mhm.
War relativ am Ende, ich glaube fünfte Staffel oder sowas. Dann gibt es so einen irischen Planeten, Bryn Lloyd 5 in TNG auch, Up the Long Ladder. Woran du dich auf jeden Fall noch erinnerst, ist der schottische Planet Calders in TNG Sub Rosa.
Ja, das sagt mir irgendwas. Ziehen die nicht auch um dann auf die?
Beverly Crusher hat Sex mit einer Kerze.
Ach so, ja, natürlich. Oh, um Gottes Willen, ja, natürlich. aber es gab auch so eine Folge, da wird die Enterprise bevölkert von Mittelalter-Menschen, die dann für eine Weile im Frachtraum leben, weil ich weiß gar nicht mehr genau, ihr Heimatplanet explodiert oder was auch immer. Was war denn das noch?
Das weiß ich nicht mehr. Ich hab mir noch rausgesucht, dass die TOS Enterprise irgendwann einen Amish-Planeten findet, Aurelius, in Paradise.
Auch schön.
Paradises, quasi.
Mhm.
Ja, diesmal also Mittelalter-Markttypen.
Mhm.
Die Amis haben das in der Sekundärliteratur überall Renfair-People genannt. Fand ich auch sehr, sehr schön. Und dann sehen wir auch den Übertritt der Hesperians auf die Cerritos.
Ja.
So ein Verbindungsweg ergibt sich da, ne, aus so Holo, keine Ahnung, Dingsies.
Ja, sieht sehr nach Expanse aus.
Mich hat es ehrlich gesagt an das Discovery-Finale Staffel 2 erinnert. Such Sweet Sorry, da gab es Such
Sweet Sorry.
Sorrow. Meine. Ja, der Titel war aber auch echt nett. Da hatten die so Evakuierungskorridore zwischen der Enterprise und der Discovery. Und die sahen so ähnlich aus, finde ich.
Ja, kann sein. Habe ich verdrängt.
So, irgendwas macht mein Computer hier die ganze Zeit. Ich weiß überhaupt nicht was, aber es ist ja auch geil.
Ja, aber wir kriegen es alle mit. Was auch immer er tut, wir kriegen es alle mit. Also ihr im Podcast hinterher nicht, aber wir kriegen es alle mit.
Königin Paulana überrascht Billups dann aber. Sie sagt nämlich, sie habe gemerkt, dass sie ihn nur wegdränge, ne, wenn sie ihn vom Sex überzeuge. Also will sie das jetzt lassen. Hm. Aber die Motoren des Schiffes sind ausgefallen und Hesperia ist damit schutzlos. Und dann sagt Billups natürlich, ja, dann kümmere ich mich natürlich und nimmt Rutherford mit.
Mal kurz alle aufzeigen, die ihr geglaubt haben an dieser Stelle.
Ja, keiner zeigt auf, hast du gesehen?
Ja. Also ich war.
Es war ein bisschen, ja, es war ein bisschen durchschaubar, was da passiert tatsächlich.
Ja, ja, also ich, ne, ich, klar denkst du dann kurz, ne, aber irgendwie war so viel Roxana am Start, als dass man ihr irgendwie hätte trauen können. Ne?
Ja, genau. Schön fand ich in dieser Szene, an der Wand hängt eine neue Schiffskarte.
Mhm.
Alias Master System Display für die Cerritos und die wurde von Mike Okuda himself gestaltet,
ach,
dem legendären Star Trek Designer, der schon TNG alle Karten quasi geschrieben hat.
Ach, das ist ja witzig, okay.
Ja. Das ist eine ganz neue Karte, die Cerritos war schon öfter zu sehen, aber dann so ein bisschen schemenhafter tatsächlich und hier ist sie viel genauer.
Mhm.
Mit einer original Mike Okuda Karte, finde ich ganz, ganz großartig. Ja. So.
So.
Rutherford ist jetzt ziemlich nervös, der soll mitkommen auf die Monavin und der bespricht sich mit Tandy und sagt, ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich wäre da nicht in meinem Element irgendwie auf der Monavin.
Ja, außerhalb seiner Komfortzone. Ne, sagt
genau, Tandy sagt dann, er soll mal seine Komfortzone verlassen und er sagt, zu Recht übrigens, ich finde immer diesen Satz, verlass deine Komfortzone. Dann denke ich mir, aber warum? Es ist komfortabel da. So, es ist meine Komfortzone.
Ja, aber du wirst ja auch sehen, oder wir werden ja dann gleich sehen bei der Auflösung der Geschichte, dass er sehr dankbar darüber ist, obwohl er einiges erlebt hat oder vielleicht auch, weil er einiges erlebt hat, nur dadurch, dass er seine Komfortzone verlassen hat. Also das kann man kann sich nur bewegen, indem man sich in Bewegung setzt.
Ja, aber ich finde trotzdem dieses Argument, dieses reine Argument, du musst mal deine Komfortzone verlassen, finde ich immer bescheuert irgendwie. Brauche ich immer noch ein anderes Argument, weil ansonsten sage ich halt, ey, das ist meine Komfortzone, warum soll ich die verlassen?
Okay.
Sie fragt ihn auf jeden Fall, ob er die Arbeit an einem neuen Motor, den er noch nie zuvor gesehen hat, wirklich ablehnen kann. Und das finde ich ein gutes Argument. Da sagt Rutherford, ja gut, ist schon interessant zu sehen, wie dieser Motor funktioniert. Ich habe schon Bock.
Ja, argumentativ sauber gelaufen, finde ich auch.
Genau. Und dann gehen sie halt auch rüber an Bord der Monavin. Billups sagt Rutherford, dass die Kultur der Hesperien ziemlich ablenken kann und er darauf vorbereitet sein muss. Und dann gehen sie auch sofort an so Renaissance-Familienporträts vorbei und betreten dann so eine Art Thronraum mit massiv Renaissance-Kunst.
Wo auf jedem zweiten Gemälde Billups mit drauf ist, so, ne?
Ja, genau. Ja, er ist halt der Prinz, ne?
Ja.
Genau. Rutherford ist beeindruckt, Billups natürlich nicht. Und dann machen sie sich auch auf zum Maschinenraum. Rutherford stellt noch fest, dass Hesperia Drachen hat.
Ja, ist alles dabei.
Und dann habe ich tatsächlich ein bisschen nachgelesen und habe gemerkt, das ist nicht das erste Mal, dass Drachen in Star Trek vorkommen.
Ach.
Drachen gibt es nämlich auch auf Barangia 7, das sagt zumindest Spock in This Side of Paradise.
Mhm.
Und auf Merivale, das sagt zumindest Kirk in TAS, The Eye of the Beholder.
Okay.
Also es gibt Drachen offensichtlich auf verschiedensten Planeten in der Star Trek Galaxie.
Interessant. Ja, also vor allen Dingen, weil das ja Fabelwesen sind, dass die quasi da eingepreist wurden in diese Welt.
Ja. Arthur C. Clarke hat ja mal eine Maxime aufgestellt, der sagt, jede ausreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden.
Ne? Ja, wenn du so siehst.
Wir haben jetzt quasi das Gegenteil hier. Ne? Paulana informiert sie erstmal über das Problem mit allerhand Begriffen, die ganze Technik in Magie übersetzen. Ne? Also die sind sich ja darüber bewusst, dass das Technik ist. Aber für sie ist es jetzt quasi, die haben dann immer so magische Begriffe. Ne?
Mhm, genau.
Die beginnen dann die Ebenen des primären Fusionsreaktors zu inspizieren, genannt Drachenblutflamme. Und Rutherford stellt fest, wie die Subraumfeldmatrix online sein sollten. Mit für mich einem der besten Gags dieser Episode. The Elf Matrix seems like don't do that. Mich sehr, sehr gefreut.
Ja, ich fand den auch gut, ja. Ja.
Ja, Billups erkennt irgendwelche Unregelmäßigkeiten, die er sich nicht erklären kann. Seine Mom fragt natürlich sofort, ob es an seiner Kompetenz liegt und er sagt, nö, wir müssen nur eine volle Diagnostik machen. Und dann ist Rutherford wirklich beeindruckt von Billups Geschwindigkeit.
Mhm.
Also der ist ja wirklich schnell.
Mhm.
So, und findet dann auch ein paar fehlerhafte Resonatoren, die ja die Resonanz halt verschlechtern. Und er findet es schon seltsam, dass sie beim ersten Scan nicht aufgetaucht sind.
Hm? Mhm.
Und da denken wir doch schon wieder, ah,
da stimmt
Roxana
doch was
Paulana.
Nicht. Ja, da ist doch irgendwas, das machst du doch, da hast du doch was und so, ne?
Ja. Paulaner erkennt dann auf jeden Fall, also erklärt die Mona Wien für gerettet und die Crew jubelt Billups und Rutherford zu. Paulaner sagt auch, ja, ich bin beeindruckt, aber stolz bin ich nicht. Denn stolz bin ich nur, wenn du deinen Platz auf dem Thron von Hesperia einnimmst, mein lieber Freund Billups. So, also mein lieber Sohn Andy. Ja.
Oh. Also ja. Doch.
Ja. In diesem Moment ruft Freeman aber Billups an, um sich, damit er sich in ihrem Bereitschaftsraum meldet. Und Billups weist dann Rutherford an, ja, hier, mach das mal fertig und komm dann auch zurück.
Mhm.
Billups bei Freeman. Freeman sagt, ja, ich habe dich nur angerufen, damit du weggehen konntest. Ja. Wie nennt man das bei Dates, wenn man irgendwie seiner besten Freundin sagt, hier so? Hm?
Exit Call? Nee. Ja, gibt es bestimmt einen Begriff für, ne?
Ja, gibt es irgendwas für, genau. Ja, aber Billups sagt, ja, aber dieses Mal war es anders, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sie mich endlich respektiert, meine Mutter. Wusch, in diesem Moment reißt eine massive Explosion ein Loch in die Seite der Mona Wien.
Krass.
Ja, richtig krass. Und ich finde, dann wird es noch ein bisschen krasser.
Ja.
Freeman und Billups eilen zurück. Die Crew ist verwirrt, weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Auch Billups weiß nicht, was passiert ist. Die Messwerte waren ja okay. Und in diesem Moment nähert sich eine von Paul Lanners königlichen Wachen, kniet sich nieder, hat den Schal von Paul Lanner in der Hand und sagt, lang lebe die Königin ist tot.
Upsi.
Hui. Ganz schön hart. Und es wird dann noch härter, finde ich.
Ja.
Weil wir wirklich eine sehr, sehr empathische Szene haben in der Krankenstation. Da nähert sich nämlich Dr. Tiana Tandy und man merkt schon, es fällt ihr schwer. Und sie erzählt dann
gar
so,
nichts.
Ja,
ne?
Ja, also. sie sagt dann, ja, es hat einen Unfall gegeben auf der Mona Wien und Tandy sofort, okay, ich breite Triage vor, alles gut. Und Tiana gibt ihr ein Pad. Und da drauf steht, Rutherford ist bei einem Unfall getötet worden.
Und das ist wirklich krass.
Finde ich schon heftig, ja.
Ja. Also ich habe zuerst habe ich gedacht, so, ja, nee, ja, wird nicht, ne? Aber nachdem sie dann halt so, also es ist so inszeniert wird, ne, dass sie wirklich dann auch, also Tandy da so drunter leidet, da habe ich gedacht, so, Moment, aber die werden doch nicht wirklich, oder? Wobei, so richtig geglaubt habe ich es nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber die Inszenierung tatsächlich der Todesnachricht, die fand ich schon relativ stark.
Ja,
ne? Da habe ich auch gedacht,
weh.
Okay.
Ja.
Ja, es tat weh, genau. Und auch Tandys Trauer war sehr, sehr authentisch. Das ist natürlich auch schön irgendwie, dass wir hier sehen, dass so, dass die beiden dann doch so eng miteinander verbunden sind. Aber das war uns ja im Prinzip klar. Aber ja. Nochmal ist trotzdem vielleicht auch nochmal ein Ding, dass Tandy das nochmal ein bisschen klarer wird, wie wichtig ihr Rutherford ist. Ne?
Ja.
Im Sinne von Charakterentwicklung. Aber ja, im Prinzip war es dadurch schon verbraucht, dass wir vorher schon gemerkt haben, was Paul Lanner für eine Figur ist, ne? Und dass die auf jeden Fall den in Richtung Sex tricksen möchte. Ja.
Ja.
Ja, Freeman geht dann auf der Cerritos nochmal die Opferliste durch, wo auch Rutherford wieder draufsteht. Billups betritt den Raum, gefolgt von zwei Hesperian Royal Guards. Ne?
Mhm.
Eine Frau und einem Mann. Ja, Freeman drückt ihr Beileid aus, Billups gegenüber, und Billups sagt ja. Und deswegen muss ich jetzt auch von meinem Job in der Sternflotte zurücktreten, denn die Hesperians, die brauchen einen neuen König und der Thron ist vakant. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich die königliche Kopulation durchführen. Ich habe einfach nicht mehr den Luxus, ihr Chefingenieur zu sein.
Mir war nicht bewusst, dass der Umkehrschluss quasi auch gilt. Also das dass man, um König zu werden, dann halt kopulieren muss. Ne? Also ich hätte gedacht, dass, wenn Kopulation passiert, dann wäre halt dann wäre halt klar, dann muss er zurück nach Hause. Aber dass es quasi das Initialisierungsritual ist, finde ich auch ganz interessant.
Ich glaube schon, du brauchst den richtigen Namen, ne?
Ja.
Und
Sex.
Muss Sex haben.
Ja.
Ja, ja, also. Widerwillig gibt Freeman Billups dann frei. Und Billups fragt noch die Guards, wird's denn wehtun? Also richtig Bock hat er auf jeden Fall nicht.
Nee, wirklich nicht.
Und hier kommt jetzt wieder so eine kleine Trek-Trope, habe ich das Gefühl gehabt, denn Tandy weigert sich zu glauben, dass Rutherford tot ist. Und erst durch diese Weigerung, durch diese Auflehnung gegen das Schicksal zu akzeptieren quasi, macht sie dann quasi Erkenntnis. Sie geht zu einem Computer, bittet ihn, Rutherford zu finden, und der Computer entdeckt dann auch Rutherfords kybernetisches Implantat auf der Monavin im Vorderdeck irgendwo. Und Tandy sagt, jetzt, also das könnte ja dann auch sein, dass Rutherford noch am Leben ist. Das heißt,
es sendet noch, sagt sie eigentlich nur, genau. Ne? Also sie verbindet schon so ein bisschen Hoffnung damit, aber zuerst denkt man eher nur sowas wie, ja, vielleicht liegt das Ding da halt noch irgendwo rum, ne?
Ja, genau. Aber Tandy beeilt sich jetzt erstmal zum Schiff zu gelangen, findet dann auf der Monavin auch relativ schnell einen schicken Speiseraum, wo die Crew der Monavin ein großes Fest feiert. Und Tandy entdeckt da auch Rutherford drunter, der gerade in so eine Keule beißt. Ne?
Moment mal.
Am Leben und unverletzt.
Ja.
Und sie fragt dann auch, hör mal, wie hast du denn die Explosion überlebt? Rutherford ist verwirrt und sagt, worüber redest du? Ich bin von Paulana hierher transportiert worden, weil ich so einen guten Job gemacht habe, weil wir ein bisschen feiern wollten. Ja, in diesem Moment stößt Paulana, die ebenfalls sehr lebendig ist tatsächlich, auf ihren Sohn an, der bald König sein wird, da er dabei ist, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Und Rutherford merkt, Moment mal, das war alles der Trick, vor dem Billups uns ja auch noch alle gewarnt hat. Ah!
Ja,
sie schimpft, er schimpft Paulana kurz an und versucht dann Billups zu kontaktieren. Und das wird von einem Baden gestört, der mit so einer super laute Frequenzen stört.
Das war auch ganz geil.
Ja. Hast du die Melodie erkannt, die dieser Bade spielt?
Ich glaube, es war was Bekanntes, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf.
Das war die dramatische Gefahrmusik von TOS. Also immer wenn es bei TOS dramatische Gefahrsituationen gibt, dann läuft diese Musik.
Ach geil. Ja. Mega gut.
Ja, Rutherford merkt, er kommt nicht durch. Das heißt, er stürzt auf den Speisesaal, um Billups davon abzuhalten, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Aber Paulana verspottet ihn und sagt, es sei zu spät. Zitat, du bist zu spät, meine königlichen Wachen sind von Geburt an darauf trainiert, das Vorspiel zu überspringen.
Ja, guter Spruch.
Ja. Rutherford eilt so schnell er kann, während Billups sich schon bereit macht, sich zwei Hesperian Royal Guards zu übergeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist er jetzt kanonisch bestätigt eine bisexuelle Jungfrau?
Ich weiß auch nicht so genau, aber vielleicht nehmen die das auch einfach nicht so genau da. So, oder die sexuelle Vorlieben spielen halt keine große Rolle und sicherheitshalber kümmern sich immer zwei Geschlechter schlechter quasi um die Entjungfererung der Thronfolgerinnen.
Ich finde das super. Das ist auch Lower Decks wieder die Normalität von Queerness quasi an jeder Ecke und an allen Ecken und Enden, so ja. Ist die Wendung, fördert. Finde ich richtig gut.
Ja.
Rutherford stürmt ins Quartier, ist besorgt, dass er nicht rechtzeitig war, um die Tat zu stoppen. Billups ist aber im Badezimmer. Er hat Probleme. Ja.
Ja.
Und Rutherford eilt dann zu ihm und sagt, das war alles nur ein Trick deiner Mutter, und Billups freut sich. Yeah! Virginity! Okay. Genau, und zurück auf das Cerritos konfrontiert Billups dann Paulana, betont gerne Jungfrau zu bleiben, wenn er dann auch Chefingenieur bleiben kann. Paulana ist davon nicht so überzeugt, geht aber, während die Ingenieure Billups zujubeln. Wobei er vorher noch erzählt hat, er freut sich darauf, Jungfrau zu bleiben, da stand Rutherford dahinter und guckt halt auch so in die Runde, wollten wir das jetzt hören? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, aber es ist krass, dass er das alles so hinnimmt, ne? Also ich meine, immerhin hat er dann so 10 Minuten vorher noch geglaubt, dass seine Mutter gestorben ist, so, ja. Ne? Also dass das zu keinem größeren Konflikt führt, zeigt ja auch, wie durchtrieben das offensichtlich ist, das Game, was die da das spielen. Das ist
total krass,
ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Tandy entschuldigt sich noch bei Rutherford dafür, dass sie ihn dazu gedrängt hat, an der Monavin zu arbeiten. Aber Rutherford sagt, ja, habe ich geliebt, an dieser Monavin zu arbeiten. Ne? Und,
ja.
Und Rutherford betont dann nochmal, es wird wahrscheinlich Zeiten geben, in denen mein Job mich in Gefahr bringt. Aber damit kann ich umgehen. Und wir sehen an Tandys Gesichtsausdruck, Tandy nicht.
Stimmt.
Ja. Tja. Und dementsprechend so ein bisschen Charakterentwicklung bei Tandy ist hier an der Stelle passiert. Ne? Also die merkt, Rutherford ist hier so wichtig, dass sie im Prinzip keinen Bock hat, dass er sein Leben riskiert.
Ja, whatever that means, aber das, das steht ja auf einem anderen Blatt.
Genau, das werden wir in Zukunft dann noch erörtern müssen, was das denn heißt.
Ja.
Ja, ja, und das war dieser erste Handlungsstrang. Erstmal spontan, was hältst du davon, von diesem ersten Handlungsstrang?
Ich hatte mich unterhalten, fand ich eine lustige Idee mit der mit diesem Mittelalter Markt Volk quasi und war lustig umgesetzt, hatte viel Potenzial, haben sie gut genutzt, waren Anspielungen drin, die ich verstanden habe, also finde ich es gut gelaufen.
Ja.
Ja.
Ja, finde ich auch. Und auch nicht zu viele Anspielungen. Also ich meine, die haben so ein bisschen, sie sind ein bisschen dieses Anspielungslevel runtergefahren, finde ich.
Ne? Ja.
In den letzten zwei, drei Episoden. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht. Also ich habe es auch abgefeiert, als sie dieses Anspielungsfestival gemacht haben. Aber jetzt gerade bin ich auch Fan davon, dass sie es nicht immer nur der Anspielung halber tun.
Ja, so. Die, ja, ja, genau. Die Folgen normalisieren sich so ein bisschen. Und das ist weitaus weniger negativ, als es vielleicht klingen mag.
Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal in Handlungsstrang Numero Dos. Mariner und Bäumler in ihren Quartieren. Bäumler bereitet sich auf die Jagd nach Riesentausendfüßlern auf Dansk vor. Kurze Frage, Dansk, bekannt oder erfunden?
Ist Dänemark, oder?
Ja. Also, bekannt.
Ja.
Nein, also ist tatsächlich in Star Trek Kosmos ist es erfunden. Gab es vorher nicht.
Okay.
Aber was ich dich fragen möchte, das ist jetzt mal so eine Frage, die du mir beantworten kannst. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Phaser-Gewehr und einem normalen Phaser?
Oh, die Frage fand ich so gut. Das fand ich wirklich so gut. Ja, man fasst das Phaser-Gewehr mit zwei Händen an. Das war Punkt. So, ja. Das war eine meiner Lieblingsmomente, weil das ist so eine Frage, die kannst du einfach, die kannst du und solltest du eigentlich stellen, weil das ist so, es ist total bescheuert eigentlich, dass es diese Phaser-Gewehre gibt, weil eigentlich ist ja die Revolution oder die Evolution der Waffe, dass du eine durchschlagende Waffe hast, die total handlich klein ist, so, weißt du?
Genau, genau.
Und nicht halt so ein Riesenteil. Und dieses ja, Riesenteil.
Und in Tos ja, glaube ich, noch nicht mal immer irgendwie so ein Pistolencharakter hat, sondern ganz oft einfach nur
so eine Fernbedienung, ja.
Ja, genau.
Ja. Ja. Und eigentlich ist das ja ganz praktisch, weil, also wenn du dann in der Gegend unterwegs bist, wo Waffengewalt notwendig sein sollte, ne, dann kannst du dieses Ding halt irgendwie mit dir schleppen, ohne dass du halt so einen Koffer mit dir rumschleppen musst. Und naja, ganz ehrlich, diese, wenn wir uns diese Gewehre angucken, die in Star Trek irgendwo eingesetzt werden, die machen eigentlich nichts anderes als Phaser, also als die kleinen Phaser, oder?
Nee, natürlich nicht.
Da kommt so ein Strahl raus und irgendwas geht kaputt.
Ja, aber ich meine, ich habe auch schon mal jetzt irgendwann im Netz gelesen, ja, das ist aber halt auch, du kannst damit besser zielen mit den Phaser-Gewehren, weil du quasi mit einer Hand die Stabilisierung hast überhaupt dieses Dings und mit der anderen Hand kannst du quasi so ein bisschen lenken.
Ja, maybe. Aber ob das jetzt so... Egal, ich fand die Frage auf jeden Fall ziemlich, ja. Ziemlich genial.
Sehr, sehr gut.
Ja. Ja, auch wieder Meta ja. Natürlich, ne? Aber es ist, ja.
Ja, voll.
Ja.
Also es müssen ja alle Fragen mal thematisiert werden, die irgendwie mal im Fandom thematisiert worden sind. Bäumler hält Mariner für eifersüchtig auf seine Mission. Mhm. Sie ist nämlich eingeteilt, Agimus zum Daystrom-Institut zu bringen. Und Bäumler ist glücklich, dass er nach seinen Titan-Erfahrungen von Ransom offensichtlich jetzt ernster genommen wird. Während er das aber sagt, erhält er eine Nachricht auf seinem Pad, dass er sich zur Neueinweisung melden soll. Er begleitet es also Mariner zum Daystrom.
Yay, mit großem Jubel.
Ja, genau. Also er findet es jetzt nicht so richtig gut. Im Shuttle versucht Mariner dann aber Bäumler aufzumuntern, weil er immer noch enttäuscht ist. Sie verspricht ihnen dann, auf der Erde mit ihm Ramen essen zu gehen, und zwar Okinawa-Ramen. Und das ist ein erster Hinweis auf den Standort des Daystrom-Instituts in Okinawa und eben nicht auf Galor 4.
Ja.
Und plötzlich taumelt das Shuttle heftig, beginnt außer Kontrolle zu geraten, und sie merken, dass sie auf eine Gravitationsschere gestoßen sind und im Gravitationsschacht gefangen sind.
Dass man sowas vorher nicht sehen kann, wundert mich, aber naja, gut, ist halt so.
Ist aber ein etabliertes Phänomen in Star Trek und dementsprechend passt das irgendwie zum sonstigen Kanon. Also wir haben das in Enterprise zum Beispiel schon gesehen in der Episode The Catwalk. Sisko hat in Behind the Lines erzählt, dass Jadzia auf jeden Fall durch eine Gravitationsschere durchnavigieren könne.
Hinter den Löwen.
Ja. Ich gehe darauf nicht ein. In Voyagers Drone ist ein Shuttle der Voyager in einer Gravitationsschere gefangen und später in Gravity nochmal. Gravity allgemein ist so eine Folge, da stürzen Tuvok und Paris auf einem wüstenartigen Planeten ab. Voller verlassener Schiffe.
Relativ nah dran.
Also guck nochmal Gravity tatsächlich.
Mhm.
Ja. Um nochmal in diese Folge zu gehen, sie verlieren die Kontrolle, rasen auf die Oberfläche dieses Wüstenplaneten zu, krachen auf die Oberfläche. Ja. Sebastian, ist das der beste Wüstenplanet, den man in diesem Jahr in der Popkultur gesehen hat?
Ich habe Dune noch nicht geguckt, deswegen kann ich es ja nicht sagen.
Ich hörte nichts Gutes.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Ja, die Inszenierung soll ja schon bombastisch sein, aber das Inszenierung ist ja nicht alles. Ne?
Ich würde, statt über Dune zu reden, hier sagen Goodbye Yosemite. Wir haben hier ein Shuttle, das uns seit der Serienpremiere begleitet hat und jetzt Schrott ist.
Oh.
Ich bin gespannt, wie sehr Lower Decks auf Continuity achtet und ob die Yosemite bald wieder da sein wird oder jetzt tatsächlich verloren ist.
Tja, häufig reparieren sie ja doch alles, was man noch irgendwie reparieren kann, ne? Aber ja, sie sah wirklich, also es sah wirklich ziemlich Matsche aus, ne?
Tja, ich bin gespannt. Nude. Irgendwann kommen die beiden auf jeden Fall zu sich. Marin hat sich einen Arm gebrochen, richtet ihn sich aber schnell wieder und zwar ohne Hypospray.
Ja.
sie scannt eine atembare Atmosphäre. Das hätte ich ihr vorher sagen können, denn das Shuttle ist so kaputt, dass da garantiert auch irgendwas reingegangen wäre, ja, wenn das eine nicht atembare Atmosphäre wäre.
Dann hätten sie auf jeden Fall nicht mehr scannen können, vermutlich.
Genau. Also gehen sie jetzt nach draußen und da überall Trümmer. Scheinbar ist das Bermuda-Dreieck des Quadranten. Apropos Bermuda-Dreieck, habe ich jetzt letztens gehört. Wusstest du, das wirkliche Bermuda-Dreieck, ne? Das ist ja in der Sargossa-See. Wusstest du, dass alle Aale des Planeten da geboren werden?
Alle Aale des Planeten?
Ja, also alle Aale werden in der Sargossa-See geboren.
Das ist irgendwie ein bisschen spooky.
Und schwimmen von da aus dann in alle möglichen Flüsse und sowas.
Das ist ja krass. Nee, wusste ich nicht. Und das ist True Facts hier?
Das ist True Facts. Das ist noch nicht mal von Jonathan Frakes erzählt, sondern das hab ich auf Wikipedia gelesen. aber ich glaube, es stimmt auf jeden Fall.
Das ist krass. Da
ist sich auch noch nicht ganz klar, warum.
Ich muss irgendwie an Schätzing und den Schwarm denken oder so. Es gibt so vieles, was wir noch nicht verstanden haben in dieser Welt.
Schätzing ist jetzt bald bei den Elementarfragen bei Niklas Seemark.
Richtig? Ja, wirklich? Ist er da?
Ja.
Das ist schön, das können wir uns mal anhören. Ich höre den gerne zu.
Ja, es ist gerade spannend, weil es ja offensichtlich neuerdings auch Orcas gibt, die irgendwelche Schiffe angreifen. Und auch das
es ist kann... ist aber vermutlich nicht der Rache der Orcas. Erklären. Ja, es kann sich tatsächlich... Ich hatte das letztens auch irgendwann in der Sendung, es ist tatsächlich irgendwie ein Phänomen, was wohl wirklich noch nicht klar ist, was das soll, aber... Also was die Orcas damit bezwecken wollen, ne? Aber das als Rache zu interpretieren, I don't know.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht wissen die schon was wir noch nicht wissen.
Schätzing weiß auf jeden Fall was wir noch nicht wissen.
Ich bin sehr gespannt auf Schätzing in Elementarfragen. Wo waren wir? Genau, beim Bermuda-Dreieck des Quadranten. Bäumler gerät so leicht in Panik. Merkt, okay, wir werden keinen Notruf absetzen können, weil alles kaputt ist. Bis uns jemand findet und überhaupt vermisst gemeldet wird, wird mindestens eine Woche vergehen. Wir haben ein Problem.
Ja. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Oder wohl was zu essen, aber nichts zu trinken.
Genau. Finde ich eine relativ ähnliche Situation wie bei The Ascent von DS9 mit Quark und Odo.
Aufstieg. Stimmt. Ja. Und da ist Odo der Paniker, ne? Quark der Paniker, der erstmal Panik schiebt, so und verzweifelt.
weiß ich nicht mehr genau, es wechselt ja auch öfter irgendwie. Ne?
Ich glaube, Odos einziges Problem ist, dass er irgendwann irgendwo hinfließen muss.
Nein, der muss nicht irgendwo hinfließen, der ist zu dieser Zeit Mensch und bricht sich dann auch noch ein Bein.
Stimmt, genau, richtig. Ja, ich erinnere mich.
Aber den muss ich auch nochmal sehen. Gute Folge. So, Mariner versucht weiter optimistisch zu sein.
Ja.
Und sagt, zumindest der Replikator hat überlebt. Sie überstellt dann Eistee, aber der Replikator repliziert stattdessen nur Lakritz. Ich sag dir, wirk.
Ja, ich bin auch nicht der größte Fan.
Ich finde, dass ein Replikator überhaupt Lakritz erstellen kann, steht im direkten Widerspruch zu Gene Roddenberrys Version einer idealen Zukunft.
Come on, du musst ein bisschen liberaler sein, wirklich. Echt jetzt. Es gibt bestimmt gute
Ich Gründe. Möchte an diesem Abend nicht hören, dass ich liberaler sein möchte, sein muss. Hallo? Geht's noch?
Du musst ein bisschen liberaler sein. Egal, nee. Was passiert, musst du jetzt liberaler sein.
Ich will nicht liberaler sein.
Deine Stimme wird liberaler sein. Egal, was passiert.
In diesem Moment hören die beiden auf jeden Fall einen Hilferuf. Es ist Agimus. Aber da ihn untersagt ist, mit ihm zu interagieren, versucht Bumble die Kiste wieder zu schließen, in der Agimus eigentlich drin war. Klappt aber nicht, weil die Kiste kaputt ist. Also versucht Agimus mit ihnen zu reden und sagt, er könne ja Hilfe kontaktieren und bittet ihn, helfen zu dürfen. Ja. Nummer eins. Unmoralisches Angebot Nummer eins von Agimus.
Ja. Und dazu muss er natürlich nur mal eben kurz mit dem Schiffssystem verbunden werden.
Genau. Also gar kein Problem.
Gar kein Problem.
Also, sie gehen auf das erste Angebot nicht ein. Mariner und Bäumler gehen dann so ein paar Notrationen essen. Agimus sagt so, oh, Bäumler, du siehst aber nicht so gut aus, ne? Bist du gesund, ne? Mariner warnt ihn, also Bäumler, dass ein Gespräch mit Agimus dazu führen könnte, dass er seine Wachsamkeit gegenüber Agimus im Stich lässt.
Mhm.
Agimus Angebot für Mariner, eine Schalldusche, wenn sie ihn mit einer Maschinenraumleitung verbindet. Unmoralisches Angebot Numero dos.
Du machst das ja so weiter, geil.
Ja. Mhm. Plötzlich brüllt eine Kreatur in der Ferne und kommt dann schnell näher. Mhm. Die feuern ihre Phaser auf die Kreatur ab, aber nichts passiert. Also ziehen sich Mariner und Bäumler mit Agimus zurück in das Shuttle.
Das kaputte Shuttle mit allen möglichen kaputten Fenstern, aber naja gut. Ja, und man hat eine Tür, die man zumachen kann.
Genau. Und draußen frisst die Kreatur dann ihre Notration.
Doof.
Im Chaos verbindet sich Agimus mit Mariners Pad und initiiert eine Datenübertragung, bevor Mariner ihn unterbricht.
Mhm.
Agimus entschuldigt sich und sagt, sorry, ich mach keinen Ärger mehr.
Hat offensichtlich die Akte von Mariner gezogen.
Genau. Aber dazu später mehr.
Aber man sieht's da schon.
Am nächsten Morgen versucht Mariner auf jeden Fall etwas Wasser zu replizieren, aber der Replikator macht wieder Lakritz. Und Agimus bietet an, den Replikator zu reparieren. Und moralisches Angebot Nummer 3. Bäumler merkt an, ja, jetzt bald müssen wir Wasser finden. Aber offensichtlich gibt es Leben auf diesem Planeten, denn wir waren gestern von etwas, was lebt, bedroht in unserem Leben. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es irgendwo in der Nähe Wasser gibt. Agimus bietet an, den Computer zu bewachen. Und moralisches Angebot Nummer 4. So. Wieder gehen sie nicht darauf ein. Bäumler schnallt sich Agimus auf die Brust und sie ziehen los. Mariner fragt jetzt mal endgültig, hör mal, bei diesen ganzen unmoralischen Angeboten, auf die wir irgendwie nicht eingehen, Gott sei Dank, ne, warum begraben wir das Ding nicht einfach? Ne? Und ja. Bäumler sagt, hallo, Sternflottenoffiziere, wir müssen sentient life respektieren, also fühlendes Leben. Ne?
Ja.
Hat einen Punkt.
Hat einen Punkt.
Leider.
Ja. Ne? So. Warum begraben wir nicht einfach, wie Deltas Kopf sagt sie, glaube ich, ne?
Ja, genau. Beziehungsweise es kommt, glaube ich, ein bisschen später.
Okay.
Als sie ihn dann wirklich begraben. Erstmal, oder kommt es jetzt schon, weiß ich nicht mehr genau. Ich hab's später aufgeschrieben. Sie stoßen schließlich auf einen Baum, der Früchte trägt. Und Mariner bietet an, hinaufzuklettern. Ne?
Mhm.
Bäumler will es aber, weil Mariner ja einen gebrochenen Arm hat, selbst machen. Immerhin hat er auch schon auf der Titan gemacht. Und Mariner sagt, boah, ich bin genervt. Hör endlich mal über die Kack-Titan zu reden. Alter. So.
Ja, ich meine, sie hat ja einen kleinen Punkt, weil es kommt ja immer mal wieder, ne, so dieses, okay, ich habe auch schon mit Stäbchen auf der Titan gegessen, so, ja, wow. Ne? Ja. Aber, Naja, mein Gott, lass ihn doch seine Restfreude. Immerhin ist er von einem Klon ersetzt worden. Das ist, glaube ich, bitter genug. Ja.
Ja, Bäumler versucht dann auf den Baum zu klettern, fällt aber schließlich runter. Und Mariner macht sich lustig über den. Und dann tritt er frustriert gegen den Baum und da fallen einige dieser Früchte runter.
Mhm.
Und sie merken, oh geil, sie sind mit Flüssigkeit gefüllt. Yeah, aber die Flüssigkeit schmeckt nach Lakritz.
Boah. Ah, den Running Gag mochte ich.
Ja. Gut, sie trinken es weiter, weil sie sagen, okay, wir müssen halt irgendwie Flüssigkeit auf uns nehmen, auch wenn es halt Lakritzflüssigkeit ist. Agimus sagt, ja gut, ich könnte immer noch euren Replikator reparieren und dann würdet ihr Cheeseburger, Blaubeermuffins und Guacamole genießen können. Und moralisches Angebot Nummer 5, 6 und 7. Und Bäumler und Mariner sagen, so, jetzt reicht's. Ne?
Ja.
Wir begraben dich jetzt im Sand. Finally. Und ich meine, das ist da, dass Mariner sagt, so wie Datas Kopf, und Bäumler sagt, das war in einer Höhle. Ne? Welche Folge?
Yesterday, tomorrow, gestern, heute Morgen.
Times Arrow, genau.
Danke, ja. Part 2. Ja. Nee, Part 1 auch. Ne? Der wird gefunden in Part 1.
Später in der Nacht wird Agimus von einigen Krebsen wieder ausgegraben, die ihn wegtragen.
Mhm.
Bäumler verjagt die Krebse und als Dank verrät Agimus Bäumler, dass er auf die Speicherbänke ihres Schiffs zugegriffen hat und zeigt ihm so ein kleines Gespräch zwischen Mariner und Ransom, in dem Mariner Ransom bittet, Bäumler von der Mission nach Dansk abzuziehen.
Ups.
Ja. Gar nicht so netter Move von Mariner, muss man sagen. Mhm.
Über den wir nochmal reden müssen. Weil es tut nämlich sonst niemand mehr.
Ja, dann mach mal.
Ja, später müssen wir nochmal drüber reden. Ja.
Später. Ja, Bäumler ist wütend, geht zu Mariner, beschimpft sie dann auch und sagt, ja, hallo, die Mission. Und Ransom wird jetzt denken, dass ich für härtere Aufgaben nicht bereit bin. Ne? Und Mariner sagt, ja, dass du dich hier so leicht von Agimus manipulieren lässt, beweist das ja auch nur, du Depp.
So. Mhm.
Ich finde, sie hat einen Punkt und trotzdem ist sie ein Arsch.
Ja, sie hat auf jeden Fall einen Punkt. Aber über alles andere müssen wir, weiß ich nicht. Also,
okay, es ist gut, wir verschieben es ans Ende.
Okay, danke.
Mariner und Bäumler kommen dann auf ein anderes Schiffswrack, entdecken da auch, dass die Motoren intakt sind. Aber die Luken, die in das Schiff führen, sind versiegelt. Agimus bietet an, die Türen zu öffnen. Gut, aber Mariner sagt, ja komm, lass lieber ein anderes Schiff.
Hey, unmoralisches Angebot Nummer 6, Entschuldigung, ja?
Ja, oder 9 oder sowas, okay. Ja. Bäumler widerspricht so Mariner und sagt, ja, Agimus kann uns jetzt hier reinbringen und Mariner sagt, ja, aber Agimus hat, seit wir abgestürzt sind, nichts anderes versucht, als uns ununterbrochen Angebote zu machen, um irgendwie eine Verbindung zum Computer herzustellen. Und Bäumler sagt, jetzt halt die Klappe, wir müssen jetzt das hier ziehen, wir haben keine Chance mehr, greift Mariner an, wirft sie zu Boden. Sie liefern sich so einen kleinen Faustkampf, worüber sich Agimus sehr freut. Mariner nähert sich Agimus, Bäumler zieht einen Phaser raus und droht sie zu betäuben. Und Mariner sagt, machst du doch eh nicht. Ne? Und Bäumler schießt und betäubt sie.
Krass, ne?
Krass.
Ja.
Habe ich auch kurz gedacht, das ist ein neues Level jetzt.
Auf jeden Fall.
Agimus versichert Bäumler, dass er keine Wahl hatte. Also er nimmt ihn quasi nochmal in Schutz.
Ja.
Und drängt sie jetzt, zum Schiff zu gelangen. Ne? Bäumler führt Agimus zur Tür und Agimus öffnet dann auch erfolgreich die Tür. Mariner erlangt das Bewusstsein zurück, während Bäumler und Agimus sich gerade auf den Weg zur Brücke des abgestürzten Raumschiffs machen. Ne? Da sitzt auch irgendwie, ich habe kurz das Gefühl gehabt, da sitzt ein Mugato auf dem Captain's Chair, weil er auch so ein Horn hat.
Mhm.
Aber was auch immer das für eine Spezies war.
Ja, ist auch nicht mehr viel von übrig.
Bäumler fragt, ob Agimus sicher ist, dass das Schiff noch fliegen kann. Und Agimus sagt, ja, ich kann das Schiff online bringen, wenn du mir Zugang zu den Schiffscomputern gibst. Unmoralisches Angebot 7000. So. Und Bäumler sagt, ja gut, dann kriegst du Zugriff auf die Navigationssteuerung, ne? Aber der Zugangsanschluss, der ist hier hinter einer Blende und deswegen brauchen wir erstmal Strom. Da sagt Agimus, ja kein Problem, ich habe hier ja meine Batterie. Ne? So.
Mhm.
Und fährt quasi so eine Klappe hinten auf und erlaubt damit Bäumler quasi den Akku von Agamis anzuzapfen. Mhm. Und zur Freude aller geht dann auch sofort die Stromversorgung des Schiffes online.
Oh.
In dem Moment stürmt Mariner auf die Brücke, um Bäumler aufzuhalten, aber es ist zu spät. Agamis hat jetzt übernommen, ne? Und er sagt, er wird mit den Materialien des Schiffs eine Flotte von Morddrohnen produzieren und mit denen das gesamte System kontrollieren.
Uhahaha.
Und diese Morddrohnen, die haben wir ja schon ganz am Anfang auf dem Planeten gesehen, ne, auf diesem Propagandaplakat. Die sehen aus wie die Echo Papa 607 Drohnen von TNG, The Arsenal of Freedom.
Okay.
Ja, nur, dass du das auch mal gehört hast. Ja, wichtig, ne? Ein paar Referenzen hat diese Folge dann doch noch.
Okay, ist in Ordnung.
Und Agamis verspottet dann Bäumler, weil der ihm vertraut hat. Twist? Bäumler hat Agamis gar nicht vertraut, sondern nur seine Batterie benutzt, um ein Notsignal zu setzen. Als Agamis das merkt, wird er dann auch so leicht nervös und sagt, ich bin hier an die Navigationskonsole angeschlossen. Ne? Und Bäumler sagt, nee, du bist an den Dimmer für die Schiffsbeleuchtung angeschlossen. Du bist nicht mal in der Nähe der Navigationskonsole.
Ja.
Das wiederum bringt dann Mariner selbst dazu, von Bäumler so ein bisschen beeindruckt zu sein und sagt, okay, ich dachte, dass du auf der Seite von Agamis stehst, aber offensichtlich, ne? Und Bäumler sagt, ja, sorry, dass ich gelogen habe und dass ich betäuben musste, aber es musste halt authentisch wirken. Sonst hätte er mir das nicht abgekauft.
Ja.
Stimmt auch, muss man sagen.
Mhm.
Agamis ist wütend über die Offenbarung, versucht sie dann zu blenden, indem er das Licht ein- und ausschaltet.
Riesengag. Fand ich richtig gut. Vielleicht der beste Gag dieser Folge. Fand ich richtig gut.
Schnitt. Inzwischen wurden Mariner und Bäumler zusammen mit Agamis von einem Runabout, übrigens von keinem Shuttle, sondern Runabout der Sternenflotte gerettet. Auf dem Weg zur Erde sagt Agamis Mariner und Bäumler, dass sie ihm gezeigt haben, dass Vertrauen und Freundschaft besser sind als Manipulation. Und er sei jetzt bereit, zur Abwechslung gut zu sein, hat seine manipulativen Subroutinen gelöscht und bittet darum, zur Sternflottenakademie gebracht zu werden, damit er sich als Offizier bewerben kann. Er glaubt nämlich, er wird der nächste Seven of Nine, Agamis of One. Ja, darauf fallen die beiden jetzt nicht mehr rein, liefern den ans Daystrom-Institut. Und hier zweiter Verweis, dass es hier tatsächlich um das Ding in Okinawa geht, nämlich das Daystrom-Institut sieht hier identisch aus mit dem aus der ersten Staffel von Picard. Also wir sehen hier auch wirklich diese Klippen, wo Agnes Jurati gesessen hat und ihr Brot gegessen hat.
Ja. Ja.
Übrigens, das allererste Mal, dass die Erde gezeigt wird in Lower Decks.
Ah, ja. Ja.
Ja, auch erwähnenswert.
Kann man mal erwähnen, auf jeden Fall.
Ja, und dann gibt es noch einen Abschlussgag. Ne? Also es wird zusammen mit zahlreichen anderen empfindungsfähigen Computern in die Sektion selbstbewusster megalomanischer Computerspeicher eingesperrt. Als er dann eingesperrt ist, schwört er, das Labor zu erobern, die Föderation zu übernehmen, alle zu töten. Als er das dann verkündet, aktiviert sich ein anderer Computer und sagt, dass er die Föderation vor Agamis vernichten wird. Und ein anderer Computer wird veranlasst, seine eigenen bösen Pläne zu aktivieren und so weiter und so fort. Am Ende sind immer mehr Computer zu sehen, die sich aktivieren und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das fand ich, ehrlich gesagt, optisch den besten Gag. Ein Computer hat das CBS-Logo.
Ernsthaft?
Ja.
Das habe ich nicht gesehen. Nice.
Ja. Und dann links daneben ist noch ein Computer, der wie Batman aussieht. Auch das ist ganz nett. Ansonsten, ich bin mir sicher, dass da noch ein paar andere Verweise drin waren. Ich habe aber kein weiteres Logo mehr erkannt, aber das CBS-Logo ist sehr prominent. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Lustig, habe ich nicht gesehen.
Ja, damit geht diese Folge zu Ende.
Verrückt, Mensch.
Wir sprechen über Charakterentwicklung. Chrysomelis meinte ja, wir brauchen ein bisschen realistischere Charakterentwicklung in Serien.
Ja.
Die muss nicht immer sofort zu spüren sein, sondern soll sich über lange Zeit entwickeln.
Ist das ja schon Fazit, ja, ne?
Ja, wir sprechen ja vor allen Dingen über die Charakterentwicklung. Du hast die ganze Zeit eben nochmal thematisch angespielt, dass wir auch über Mariner und Bäumler reden müssen. Das heißt, wir reden da ja über Charakterentwicklung bzw. Freundschaftsentwicklung. Ich bin ja der Meinung, dass wir Charakterentwicklung in Serien doch durchaus ein bisschen schneller sehen sollten. Und auch ja. nachvollziehen können.
Ja, auf jeden Fall. Also solange es nachvollziehbar ist, ist ja irgendwie alles in Ordnung. Aber es macht natürlich auch Spaß, Charakterentwicklung langsam zu spielen. Gerade wenn es halt irgendwie um Beziehungsdynamiken geht. Ne? Kann ich jetzt wieder mit meinem alten Klassiker Remington Steele um die Ecke kommen. Diese Serie lebt ja von der Beziehungsentwicklung zwischen den beiden Protagonisten und die bewegt sich sehr langsam. Manchmal nach vorn, manchmal nach hinten, aber sehr langsam. Und ich finde, das macht die Serie am Ende aus so, ne? Aber worüber ich eigentlich reden wollte, das trifft dann mit in dieses Thema hinein, ein Stück weit, weil ich schon krass finde, dass Bäumler nicht mehr thematisiert hat, dass Mariner ihn da aus dieser Mission rausgehauen hat. Und zwar mit der, also das scheint ja irgendwie ein Fakt gewesen zu sein, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also würde ich zumindest verstehen, mit der Begründung, dass dass sie glaubt, dass er noch nicht dafür geeignet gewesen wäre, Riesentausendfüßler mit seinem Gewehrchen da zu erlegen. Und das finde ich schon ganz schön übergriffig, ehrlich gesagt.
Ja, wobei, das ist ja vorgezogen, ne? Also vorgeschoben, sagen wir so.
Weil sie Zeit mit ihm verbringen will, weil sie eine Mission mit ihm verbringen will.
Genau. Ja. Und weil sie vor allen Dingen das Ding nicht alleine machen möchte, aber sie ist halt auch Fan von Bäumler, beziehungsweise von Bäumlers Gesellschaft irgendwie. Ne?
Aber meinst du, Bäumler checkt es? Also meinst du, Bäumler checkt das und ist für ihn ist es Grund genug, das zu akzeptieren?
Nee, ich befürchte nämlich mehr und mehr, dass diese Beziehung zwischen Mariner und Bäumler asymmetrisch ist. Mhm. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon öfter gesagt, Herr Bäumler ist viel mehr Karrierist als Mariner und Mariner muss das irgendwann mal checken. Weil Mariner ist, glaube ich, total auf Friendship und Bäumler ist toll und so und wir haben hier eine coole Zeit. Und Bäumler will Karriere machen, der redet die ganze Zeit über die Titan. Bei erster Gelegenheit lässt er seine Freundin im Stich in der letzten Folge, wo er hier ins Captain-Training bei den Redshirts geht. In dieser Folge hat er auch überhaupt kein Problem damit, dass er hier einen Besonderauftrag von Ransom bekommt, während seine Freundin, Schrägstrich Kollegin in Lower Decks, halt irgendwie zur Erde fliegen muss und sowas. Er hätte ja auch selber sagen können, aber kann ich nicht hier mit dieses Ding zum Daystrom bringen oder sowas. Also ich habe das Gefühl, das ist eine asymmetrische Beziehung.
Es kann schon sein. Auf der anderen Seite hat er natürlich in der Beziehung, also ich weiß, warum du sagst, dass sie asymmetrisch ist, aber er hat ein Stück weit ja zumindest gezeigt, dass er Mariner, was seine Intelligenz oder seine Erfahrung oder seine Problemlösungsfähigkeiten angeht, zumindest in dem Fall ehrenbürtig ist. Das ändert natürlich nichts an der Konstruktion, die du gerade geschildert hast, ne?
Ja, genau. Also die können sich ja ebenbürtig sein, aber sie haben halt ein anderes Werteverständnis, ein unterschiedliches.
Ja.
Und das macht das Ganze irgendwie asymmetrisch, weil Bäumler hat ganz klar Sternflotte, 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 Karriere, Karriere, Karriere vor sich. Und ich habe bis jetzt nicht erkannt, dass Bäumler hier ein großes Interesse an irgendwie Freundschaft hat oder so. Also da setzt er sich zumindest nicht groß für ein.
Ja.
Und das geht Mariner völlig anders. Also Mariner ist quasi im Gegenteil dazu total auf Freundschaft gepolt und die interessiert sich ja gar nicht für Karriere, auch wenn sie zwischendurch immer wieder Angebote dafür bekommt. So.
Was glaubst du, warum hat Bäumler nicht mehr thematisiert, dass sie ihn da so übergangen hat?
Vielleicht ist er gar nicht überrascht davon.
Oder vielleicht war es auch genug, dass er ihr zeigen konnte, dass er mehr kann, als sie ihm zutraut. Wobei dann ist auf jeden Fall klar, dass er nicht verstanden hat, was ihre wahren Beweggründe sind dafür, dass sie ihn in die Mission geholt hat.
Das kann schon sein. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt in den letzten drei Folgen dieser Staffel passiert, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende dieser Staffel wieder Bäumler von Bord geht.
Und dann vielleicht.
Und keine Ahnung, nachher bei irgendeiner Enterprise landet oder sowas von Worf oder so. Dann wäre Michael Dorn auch endlich mal wieder da.
Endlich.
Ja.
Tja. Ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Beziehung, ne? Also irgendwie, weiß nicht, also nachdem wir irgendwie so gefeiert haben, dass die beiden so nah beieinander waren, nachdem sie ihren Namen in die Bar geritzt haben.
Ja, aber ich habe ja schon gesagt, ich traue dem Braten nicht, weil irgendwie haben die ein unterschiedliches Werteverständnis. Andererseits schreibt gerade Susie B. in unserer Schattenredaktion, dass die Asymmetrie für sie eher abnimmt und sie Bäume sogar mehr akzeptieren kann gerade. Irgendwie.
Vielleicht ist es ja auch einfach eine gute Symbiose irgendwie für beide, weil Bäumler Mariner halt irgendwie zeigt, was die Sternflotte wert ist und warum es irgendwie ganz geil ist, da irgendwie unterwegs zu sein und vielleicht auch ein paar spannendere Aufgaben zu machen. Und sie holt ihn quasi runter, so ein bisschen von der totalen Karriere fixiert halt.
Ja, das war deine, unsere Theorie ja schon irgendwie in der ersten Staffel. Ja. Ne? Und das, kann auch immer noch sein. Aber ich finde, dass die Kollisionen zwischen den unterschiedlichen Wertverständnissen der beiden auch zunehmen.
Hm.
Wir haben das im Prinzip jetzt in fast jeder Folge irgendwie. Und auch in der Folge, in der sie nachher irgendwas ins Holz ritzen, ist es ja erstmal ein unterschiedliches Werteverständnis, weil Mariner kann nicht mit auf die Party und Bäumler sagt, na gut, dann gehe ich halt erstmal allein.
Ja.
Weil ich will ja auch hier gerne eine Sternflotte-Karriere machen. Und lässt sie wieder mal alleine stehen. So.
Hm. Tja. Ja, du hast schon recht, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, was sie in den letzten drei Folgen noch da mitmachen, weil irgendwas haben sie da ja vor. Also sie tun ja da gerade irgendwas, ne? Sie wollen, glaube ich, da schon irgendwie mit hin.
Ja, und das ist aber das Spannende, weil hier kommen irgendwie Chris und Melis und ich wieder so ein bisschen zusammen, ne? Sie betreiben ja Charakterentwicklung, sie betreiben subtile Charakterentwicklung bei allen vier Ensigns und die müssen sich klar werden, wie sie zueinander stehen. Und es kann natürlich auch sein, weil Tanja schreibt gerade auch mal in der Schattenredaktion, ja, vielleicht muss Mariner ist auch nicht so schlecht. Vielleicht muss Mariner Bäumler einfach mal sagen, was los ist, weil sie will ihn offensichtlich bei sich haben und irgendwann platzt sie zu ihrer eigenen Überraschung mit ihren Gefühlen raus. Also sie muss den Hintern hochbekommen und mit den anderen den Weg gehen. Es ist total spannend, ne? Weil es könnte natürlich auch total schief gehen und das weiß Mariner und deswegen macht sie es wahrscheinlich nicht.
Was auch immer ihre Gefühle sind, das wissen wir ja auch noch nicht hundertprozentig, ne?
Ja, genau. Aber wenn wir jetzt mal unterstellen, dass Mariner Bäumler wirklich gerne bei sich hätte und dass vielleicht da auch Gefühle bei ihr im Spiel sind, dann hat sie wahrscheinlich einfach Angst davor und ich finde diese Angst durchaus berechtigt, dass Bäumler sagt, ja, aber ich bin Sternflotte. Und mir ist es gerade, also ja, es ist ja schön und ich mag dich auch, aber
falscher Zeitpunkt.
Wenn ich hier die Chance bekomme, auf die Enterprise zu gehen, dann lasse ich die Cerritos hinter mir und dich dann auch. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ich mag es total gerne. Ich mag es total gerne, dass hier so eine subtile Charakterentwicklung stattfindet in einer Serie, die sich natürlich an den meisten Stellen irgendwie nicht selbst ernst nimmt. Aber ich finde, an dieser Stelle nimmt sie sich selbst ernst.
Ja, tut sie, auf jeden Fall, ja. Entschuldigung, ich bin kurz ein bisschen abgelenkt, weil ich glaube, Susi war es, hat nochmal diesen Schrank gepostet mit diesen ganzen künstlichen KIs hier, Welteroberungs-KIs. Und,
die Computer, ja.
Genau, ich sehe hier zum Beispiel die Triforce hier von Zelda, ne?
Okay.
Und direkt unter unserem Mega-Computer, das ist doch auch so ein Mario-Gegner hier, ne?
Stimmt. Nee, das ist hier von. Wie heißt denn das Spiel noch? Das ist dieses Fall Guys.
Fall Guys?
Das ist so ein kleines Viech von Fall Guys.
Fall Guys?
Ja, Vollgas ist so ein Battle Royale Spiel, wo man einfach durch einen Parcours durchlaufen muss.
Ah, okay. Witzig.
Ja, so. Wieder eine tolle Folge, finde ich. Mir hat sie gut gefallen.
Ja.
Beide Handlungen haben mir Spaß gemacht. Es ist auch schön, dass man nur zwei Handlungen hat. Ich glaube, drei hätten hier ein bisschen gestört, weil wir uns auch wirklich ein bisschen auf diesen Ergimus konzentrieren mussten und auch die Idee des das Mittelalter Volks sollte ein bisschen ausgespielt werden, vor allen Dingen, wenn man eben bei beiden Storysträngen auch gute Gaststars hatte. Also richtig schöne Folge mit guten Gaststars, schön geschrieben. Und ich freue mich, also da Lower Decks gerade weiterhin das Niveau ordentlich hält, freue ich mich tatsächlich jetzt auf die letzten drei Folgen, weil die waren in der letzten Staffel ja die besten.
Ja.
Und mal gucken, was dann jetzt hier geliefert wird. Ja.
Ich kann mich an der Stelle nur anschließen und nochmal das ausgraben, was du oder was wir oder ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden das gesagt hat. Ich glaube, du warst es am Anfang oder im Mittelteil oder irgendwann gesagt hat. So diese Abnahme von Anspielungen, ja, du warst es. Diese Abnahme von Anspielungen tut der Serie gerade irgendwie gut und damit einhergehend, finde ich, ist auch so eine Abnahme von Slapstick und Überzeichnung. Mhm. Also die Storys sind halt nicht mehr total crazy explodierend, total. Also gerade die Folge war jetzt halt echt sehr, ja, eigentlich sehr ruhig, so, ne, für Lower Decks-Verhältnisse. Ja. Ja. Und doch auch sehr, sehr TNG-ig irgendwie auf die moderne Interpretation von Lower Decks. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. So, also das war eine zu größeren, und nicht so größeren, aber zu einigen Teilen doch durchaus ernsthafte Folge mit guten Gags drin. Und ich finde auch, das ist ein guter Kurs gerade. Also ich bin da gerne mit unterwegs.
Ja. Ja, dann freue ich mich drauf, wenn wir nächste Woche die nächste Folge besprechen, deren Titel mir noch nicht klar ist.
Ich kann dir sagen, achso, du weißt wahrscheinlich, was er sagt, ne? Also du weißt noch nicht, was er meint. I Excretus.
Okay, Memory Alpha hatte den Titel noch nicht. Du bist wieder auf Wikipedia wahrscheinlich, ne?
Ist korrekt.
Ja, keine Ahnung. I Excretus. Sagt mir jetzt gerade nichts. Cretus?
Cretus X.
Sag nochmal, wie wird das geschrieben?
C-R-E-T-U-S.
C-R-E-T-U-S. Cretus.
Cretus.
Kreti und Kreti. Ja,
von
weiß ich gerade auch nicht genau. Wir werden sehen, würde ich sagen.
Wir werden sehen, so sieht's aus. Und vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon die ersten Sondierungsgespräche beendet. Dann können wir unseren Politik-Podcast ja fortsetzen.
Ja, weiß ich nicht. Das musste heute jetzt einfach mal sein, weil wir beide so beeindruckt waren quasi von dieser Wahl. Und dann auch direkte Reaktionen, das ist ja auch ganz gut, ne? So als Zeitdokument für uns selber persönlich.
Absolut, ja,
können wir in 4 Jahren nochmal reinhören, wie wir über diese Wahl gedacht haben.
Ja, und wir machen das ja primär für uns selber. Das hat ja nichts mit euch zu tun.
Genau.
Ja.
Ach, I Excretus. Okay, jetzt verstehe ich's.
Echt?
Nee, aber das ist also nicht so richtig. Aber das könnte halt ein Verweis auf I Borg sein. Ne? Mhm. Also dann haben wir vielleicht hier eine neue Spezies namens Excretus. Und davon wird einer auf die Enterprise, auf die Cerritos kommen oder so. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Und wenn ihr euch beteiligen möchtet, wie immer freuen wir uns über sämtliche Arten von Diskussionsbeiträgen, die wir dann auch gerne nochmal aufnehmen, dann vielleicht auch in einem etwas ausführlicheren Feedback, wenn wir dann irgendwann nicht über so viele andere Dinge reden, außer über Star Trek, ja. Dann partizipiert doch gerne. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Partizipiert gerne, wir freuen uns.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und jetzt aufs Bett. Insofern wünsche ich euch alles erdenklich Gute, was auch immer ihr tun mögt. Und wir hören uns so grob in der Woche wieder.
Genau. Vielen Dank, ihr lieben Live-ZuhörerInnen. Jetzt zum Schluss immer noch 27. Ich freue mich total, mitten in der Nacht hier.
Geht jetzt ins Bett.
Wir hören uns.
Ja, geht jetzt ins Bett.
Genau. Abschalten.
Abschalten. Ja? Tschüss.
Tschüss.